Episode 136, Chelsea. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfreiheit, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber extra angereist aus der Ferne ist wieder einmal Bad, Bad Attitude, Stefan Becker-Hartmann.
Hallihallo. Hallo Alex Stegisch, Happy New Year.
Ja, ebenso, Dankeschön. Alles klar?
Ja, alles gut. Alles gut, Weihnachten gut verbracht.
Ja.
Und ich freue mich sehr, dass wir heute zu unserer ersten Episode im neuen Jahr zusammensitzen, mein Lieber.
Ja, so ist es. Hast Weihnachten auch fußballintensiv verbracht? Hast du
was gesehen? Ich habe ein bisschen Boxing Day geschaut, kann mich nicht mehr wirklich erinnern, was ich geschaut habe am Boxing Day, aber da habe ich ein bisschen konsumiert und dann zwischendurch immer wieder ein bisschen, was halt gelaufen ist. Es ist ja verhältnismäßig ja Sparflamme, der Fußball ist ja auf Sparflamme, das ist meine Fußballkonsummuster, weil wenn es keinen österreichischen Fußball gibt, wenn es keinen deutschen Fußball gibt,
dann ist schon vorbei.
Nein, das ist vorbei, aber das ist natürlich schon einiges.
Okay. Ja, genau. Ich habe schon ein bisschen mehr geschaut.
Ja.
Ich finde, das geht so über Weihnachten immer ganz gut aus. Der Fernseher so im Hintergrund ein bisschen läuft. Das passt. Ja, aber
also bei dir läuft der Fernseher im Hintergrund immer aus.
Wenn Boxing Day ist, ja. Okay. Weil, wie du sagst, da waren jetzt nicht die Superkracher-Spieler, darum habe ich auch so überlegt, ich habe Man City gesehen, das weiß ich, aber ich weiß jetzt nicht, ob es gegen die Wolves gespielt haben vielleicht oder so. Kann es nicht mehr genau sagen. Ich weiß auch nicht, dass das eine bad Performance war. Aber das passt, darum sage ich, das passt, das plätschert so dahin im Hintergrund, das ist ganz gut.
Aber ich bin sehr motiviert fürs Fußballjahr 2025.
Das ist ja schon was. So, heute geht es um was, lieber Stefan?
Wir reden heute über die Blauen. Mhm. Natürlich aufgrund der tagesaktuellen Entwicklung in Österreich.
Sondersendung Spielfreikommentar zur Nationalauswahl.
Ja, genau. Wir haben gesagt, wir möchten heute mal die Zeit nutzen und da unsere Meinung abgeben zur Koalitionsverhandlung.
Die Welt hat eigentlich nur mal drauf gewartet.
Ja, wir reden tatsächlich über die Blauen, aber wir reden über die Blauen von der Stamford Bridge.
Das ist ja wohl in London.
Das ist ja wohl in London und nennt sich Chelsea Football
Club. Ich habe extra blaue Schuhe anzogen.
Du hast extra blaue Schuhe anzogen.
Ja, also Chelsea Dress habe ich ganz.
Der Schen herzagt das jetzt gerade.
Für alle Leute, die auf YouTube mitschauen, da kriegt man das vielleicht.
Können Sie in den Kommentaren sagen, wie cool ihr Alex Sneaker findet.
Ja.
Ihr müsst übrigens schauen, der Alex ist ja, also ich glaube, der Alex versucht zu seinen, wie soll ich sagen, Markenzeichen zu machen, dass du immer wieder so sehr bunte Schuhe hast. Das finde ich gut.
Ja, aber ich habe insgesamt im ganzen Leben, also wenn man die Sportschuhe wegrechnet, glaube ich 6 oder 7 Paar.
Das glaube ich nicht. Du hast allein im letzten halben Jahr schon.
Ja, das sind alle meine Schuhe, die ich habe. Es sind einfach nur ein bisschen aus, es stimmt schon, es sind schon ein bisschen ausgefallen Schuhe, aber es ist jetzt, ich bin weit weg von einem Sneakerhead oder so. Ich würde es nie sagen.
Du bist ein Sneakerhead.
Ja. Du weißt sogar nicht, wie man das schreibt.
Na, auf jeden Fall geht es heute um Chelsea. Wir haben ja immer wieder in den letzten Episoden einmal auf Chelsea kurz geblickt und heute wollen wir das Ganze ein bisschen intensiver machen. Und zwar wollen wir uns anschauen, was eigentlich, also insbesondere seit Todd Boehly und Co. Den Verein übernommen haben, war jetzt lange Zeit eigentlich die Medienberichterstattung nur, was sind denn das für Verrückte eigentlich? Was es geht um verrückte Vertragslängen, es geht um riesengroße Spielerkader, ich glaube 40 Leute im Kader der ersten Mannschaft.
Es geht darum, dass er probiert hat, 12 Leute aufzustellen.
Genau, aber die letzten Monate, oder insbesondere seit die Saison begonnen hat, läuft einiges sehr gut bei Chelsea. Und jetzt haben wir gesagt, es ist höchst an der Zeit, uns anzuschauen, ob vielleicht wir selbst, aber auch viele andere vielleicht ein bisschen zu früh geurteilt haben über das, was bei Chelsea abgeht. Und wir wollen heute ein bisschen drüber reden, welchen Beitrag liefert Enzo Maresca, der neue Trainer, zu diesem durchaus sportlichen Aufschwung und einiges anderes haben wir noch.
Genau so ist. Du, weil wir ja so gut sind darin, so Predictions abzugeben. So,
ja,
wir schauen
dafür kennt man uns.
Jetzt haben wir bei Chelsea so lange gewartet, bis sich der Verein wieder ein bisschen gefangen hat, bis wir gesagt haben, jetzt machen wir Sendungen. Ja. Wann machen wir eine Manchester United-Sendung?
United-Sendung?
Aha. Machen wir den noch 2025?
Ja, auf jeden Fall.
Also mit dem Ziel sozusagen, dass sie sich bereits ein bisschen erholt haben, so wie Chelsea?
Das würde ich jetzt nicht.
Das war aber die Frage.
Also ob es zu einer Sendung
kommt. Wenn wir bei United auch darauf warten, bis sie es erholt haben, machen wir die Sendung dann noch 2025?
Oder vermutlich vielleicht? Eher Ende des Jahres.
Okay.
Also ich glaube, der Ruben Amorim braucht einmal, also wenn er drüber kommt über die Saison, braucht einmal dringend ein Transferfenster.
Oder zwei.
Und dann vielleicht.
Okay, das ist jetzt die Überleitung, auf die ich gehofft habe, dass du irgendwas mit Transferfenster suchst, weil es geht ja los. Wir schauen in die große Fußballwelt hinaus. Und Silly Season, wie das die Briten so schön nennen, ist ja die Zeit, wo Transfers und vor allem halt auch die Yellow Press über Transfers schreibt. Und es ist, für mich ist bis dato die wirklich verrückteste Transfergeschichte, die man sich so überhaupt so vorstellen kann, nämlich Dani Alma zu Barca. Mhm. Sie haben es jetzt ja nicht geschafft, ihn anzumelden. Kennst du die Geschichte? Oder kennst du
nein, ich hab nur mitgekriegt, die Überschriften, dass Barca wieder mal das Problem hat. Ich meine, er hat ja schon gespielt für sie und offensichtlich jetzt das Problem, dass sie ihn anmelden können oder was
nein, auch immer. Also, um da ein bisschen auszumalen. Er hat überhaupt nur spielen dürfen, weil der Innenverteidiger von Barca, da hat er den Namen vergessen, ja. Däne, Schwede, irgendwas, der von Chelsea gekommen ist.
Ah, der Christensen.
Christensen hat sich schwer verletzt und ist aus dem Kader abnominiert worden und der Olmo ist nominiert worden. Und so weit, so gut. Aber die der spanische Fußballföderation, irgendwie weiß ich jetzt den Namen nicht, aber Föderation für Fußball, hat halt gesagt, ja, ihr müsst garantieren, dass ihr halt in dem Salary Cap und so weiter, dass ihr das alles ausgeht. Und Barca hat das gemacht, was Barca an so einer Stelle immer macht, nämlich Zukunftssachen verschachern und hat um 20 Millionen VIP-Boxen für die nächsten 10 Jahre verkauft, irgendwie so.
Ja. Yeah.
Und selbst das ist nicht mehr ausgegangen. Und das heißt, die können jetzt tatsächlich nicht registrieren. Der Dani Olmo ist nämlich jetzt in der wunderbaren Situation, dass er von sich aus sagen kann, er löst einen Vertrag auf mit der Klausel, dass sie ihm sämtliche Gehälter bis zum Ende des Vertrags trotzdem zahlen müssen. Mhm. Und er darf sich einen neuen Verein suchen. Und das Allschärfste in der ganzen Geschichte, und dann bin ich damit auch schon fertig, ist, wenn Barca im aktuellen Kader was nicht braucht, ist es ein weiterer Flügelspieler. Da sind sie gut besetzt. Überall anders könnte ein defensiv Mittelfeldspieler, Innenverteidiger, Außenverteidiger, ein Backup für einen Lewandowski. Überall können wir was vorstellen. Nur den Spieler brauchst du eigentlich noch.
Nein, also ich glaube, die Finanzsituation von Barca ist, glaube ich, schon so komplex, dass man das schon fast nicht mehr einfach beschreiben kann. Es mutet schon sehr, sehr absurd an und ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwie die Möglichkeit gibt, nochmal rauszukommen ordentlich. Ja. Weiß ich nicht. Ich meine, außer man verkauft dir irgendwelche anderen
Dinge. Aber du bist ja immer der Erste, der bei solchen riesen Vereinen sagt, es gibt so Vereine, die können nicht implodieren.
Na, ich glaube nicht, dass sie implodieren werden, aber die Frage ist halt die Wettbewerbsfähigkeit. Also wie sehr kannst du halt dem eigenen Anspruch gerecht werden?
Ja.
Die Champions League zu gewinnen und solche Sachen. Das ist das Einzige, was Barca interessiert, um die Meisterschaft zu gewinnen. Aber implodieren, also der Verein wird sicher weiter existieren, das ist klar.
Ja, okay, true that. Ja, der Frankie de Jong war in einem Interview vor kurzem, hat auch gesagt, so nach, ich weiß nicht wie viel jetzt, das 5 oder 6, hat er sich eigentlich mehr erwartet als ein Supercopa, spanischen Cup und eine Meisterschaft. Es läuft nicht so richtig bei Barca.
Ah, das stimmt.
Ja, gut. Wir waren schon reich, jetzt sind wir noch ein bisschen reicher. Und dieser Wortwitz soll auf Folgendes hindeuten. Wir haben uns ja, oder ich habe mich vor einigen Sendungen mal darüber echauffiert, was für Leute es sind, die Podcasts gehört spenden dafür, dass denen ein Name vorgelesen wird.
Mhm.
Und prompt hat ein Hörer uns drauf, mit einer Spende belohnt und gesagt, da nehmt's mir Geld. Und jetzt will ich aber auch, dass ihr meinen Namen sagt. In diesem Sinne, lieber Patrick, vielen Dank für die nette Spende. Ist gut angekommen bei uns. Ja.
Danke für mich.
Ja. Dann, wir nehmen ja Montag auf. Mhm. Montag vor Mittwoch, das ist so der Standard bei uns. Das heißt, es ist eigentlich Derby-Time in Italien.
Mhm.
Milan spielt gegen Inter im Supercup. Das ist ja so ein Blitzturnier, weil die Halbfinale waren ja erst vor ein paar Tagen.
Ja, ja, das machen, glaube ich, die Ligen immer mehr, ihren Supercup ein bisschen auszuschlachten,
ja.
Weil natürlich Spiele sind Spiele, die du verkaufen kannst und so weiter. Und das, sie kriegen ein bisschen mehr Wertigkeit, das merkt man gerade überall ein bisschen.
Das Kuriose in der ganzen Geschichte ist nur, das Finale findet in Saudi-Arabien statt, weil es geht.
Ich glaube, die Spanier machen ja was Ähnliches wieder. Also ich glaube, auch die Spanier haben irgendwann...
Haben sie nicht vor kurzem in Amerika gespielt?
Okay.
Ich glaube.
Naja, also ich glaube, da haben wir mittlerweile eine Entwicklung eingeschlagen, die ist allen voran für die Fans äußerst, äußerst bitter. Mhm. Weil dass du einfach mal zu einem den Supercup-Derby was spielen in Riyadh oder in Jeddah oder wo auch immer, dass du hinfliegst und das anschaust, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Also das... Da bist du halt wirklich rein, nur mehr das dient der Kommerzialisierung.
Ein Traum, so wie wir es gerne wollen. Und dann nur große Aufregung bei Real gegen Valencia, hast du mitgekriegt?
Nein.
Real gegen Valencia, eigentlich eine klassische Partie für Real, aber sie waren 1-0 hinten.
Ah, der Vini Junior hat rot gekriegt,
oder? Und was, dann gell? Hat der Vini Junior auch noch rot gekriegt und nachdem er völlig zu Recht rot gekriegt hat, wollte ein Schiri angehen.
Ja.
Ja, also ein Goal ist er zuerst schon angegangen, indem man an die Gurgel gekommen ist. Ja, ja. Und dann wollte er in Schiri angehen und irgendeiner von den anderen, ich glaube Jude Bellingham oder so, ist einfach mit ihm abgefahren dann.
Ja.
Nein, der Rüdiger ist mit Dortmund. Und du weißt, was für ein Problem das du hast, wenn der Rüdiger die vernünftige Person ist.
Nein, Vinny Junior ist ich meine, er kriegt sehr viel ab, muss man auch sagen. Also sowohl körperlich, also er wird sehr hart drangenommen, als auch immer wieder rassistische Attacken gegen ihn.
Ja.
Aber er ist halt natürlich auch in seinem Verhalten, nicht, dass das irgendwas rechtfertigt, aber er ist halt auf der anderen Seite halt auch derjenige, der für unfassbar viel Eklat sorgt.
Und
boah, also nicht ein grundsympathischer Typ, muss ich ganz ehrlich sagen.
Bellingham hat dann noch was Lustiges gemacht und die Trinkflasche vom Goalie ausgeleert.
Okay. Ja, das sind eher schon die Streiche oder die Attacken, die ich gut finde.
Das finde ich auch super.
Ja. Oder so zumindest den Deckel so locker schrauben, dass wenn er das nächste Mal austrinkt, dass er sich komplett anschiebt.
Ja, ganz großartig.
Das ist schon eher mein.
Alles, was so die kleinen Strolche gemacht hat, und das wird die
Die kleinen Superstreiche.
Die kleinen Superstreiche, ja.
Gut. Und da offensichtlich ist der Bellingham der Alfalfa, der wie er gerade hat.
Finde ich auf jeden Fall besser, als einen Schiri anzuspringen. Weil man muss schon sagen, wenn du einen Schiri in einem Spiel in so einem hitzigen Moment attackierst, da ist die ganze Saison vorbei, ganz sicher, ne? Da sperren sie die komplett.
Ja, Vinny wird wahrscheinlich dann, anders, es wird wieder großen Aufschrei geben, Real wird wahrscheinlich protestieren, dass das wieder irgendein Angriff gegen einen Vinny ist oder was auch immer. Also weiß nicht, ich habe es allgemein ein bisschen peinlich gefunden, die ganze Real-Show rund um den Ballon d'Or, dass sie im Kollektiv nicht angereist sind, weil es der Vinny Junior nicht gewonnen hat, sondern der Rodri, und das finde ich einfach unfassbar peinlich. Ja, du hast die Wahl nicht gewonnen. Ich finde es super, wenn ihr in der Meinung seid, dass euer Teamkollege das verdient. Aber ich finde es ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt, wenn du dann sagst, nein, wir reisen einfach nicht an.
Ja.
Wir sehen das anders.
Auf der anderen Seite, ich finde so Einzelawards im Fußball generell peinlich, von dem her passt schon wieder super gut. Stefan, hast du noch was mitgebracht aus der Fußballwelt?
Aber nein, weil du sagst peinliche Einzelawards. In der Recherche zum heutigen Podcast, weil ich über Petr Cech ein bisschen was nachgelesen habe, habe ich nachgeschaut, wie oft Petr Cech Welttorhüter geworden ist.
Mhm.
Und die Antwort sage ich dann später im Podcast. Nein, aber tatsächlich bin ich dann drauf gekommen, dass es seit 2017 mittlerweile 3 verschiedene Trophäen gibt. Also es hat bis 2017 immer den IFFHHS irgendwas Welttorhüter des Jahres gegeben.
Okay.
Seit 2017 gibt es zusätzlich noch den FIFA-Welttorhüter.
Ja.
Und dann gibt es auch noch die Yashin-Trophäe vom Lev Yashin abgeleitet für den besten Torhüter des Jahres.
Den Puskas?
Nein, Puskas ist das schönste Tor.
Ah ja. Okay.
Aber da gibt es zusätzlich noch den Yashin irgendwas Award.
Ja.
Jetzt gibt es eigentlich 3 Awards, die das gleiche machen. Und das machst, glaube ich, tatsächlich nur, um eben jeden ein bisschen besänftigen zu können von diesen großen Egos. Ich habe das schon mit dem Ballon d'Or verstehen, nicht ganz. Okay. Es gibt einen Ballon d'Or, den offensichtlich France Football verleiht. Und dann gibt es aber zusätzlich den FIFA-Weltspieler des Jahres, oder wie das auch immer heißt, Weltfußballer des Jahres und die Weltfußballerin. Also das finde ich also ein bisschen...
Ja, nenn mich altmodisch, ich finde immer nur die Titel geil, die man am Feld kriegt. Ist so.
Mhm.
Gut, ihr gesagt, das war's, oder, aus der Fußballwelt?
Ja.
Wir kommen zur ersten Rubrik, und das ist das Getränk der Episode.
Das Getränk der Episode.
Ich habe schon reingespechtelt, muss ich sagen, was du gemacht hast.
In meinem Versuch, die weiterhin zu vergiften, habe ich wieder was Selbstgebrautes mitgebracht. Ich habe heute noch, bevor ich hergefahren bin ins Studio, habe ich noch schnell daheim einen Smoothie gemacht.
Da?
So einen gesunden. Also nämlich wirklich gesund, weil der Gemüseanteil ist wesentlich höher als der Fruchtanteil.
Mhm.
Das heißt, es ist nicht nur Zucker, es fährt nicht nur voll auf. Und dann war es mit dir, sondern das soll dir wirklich so gut durch die Sendung.
Danke, das ist einmal, Spielfeld betritt komplett neue.
Cheers. Ein Ginger Colada.
Ein Ginger Colada. Laut
Rezeptbuch, ja. Mhm. Ist weder rötlich, noch schaut er aus wie ein Pina Colada. Schauen wir mal.
Mhm. Sehr gut. Ein Original Stegisch.
Nicht zu so süß jedenfalls, oder?
Nein, nicht zu so süß. Und,
ja.
Nein,
sehr gut. Voll mit Chiasamen, weil die ja so super
binden. Gut für Darmflora und Fauna.
Ja, also ist jetzt, mutmaßt du das jetzt, oder?
Naja, diese Chiasamen sind, glaube ich, gut für die Darmflora.
Mhm.
Und Darmgesundheit ist wichtig.
Ja, Chia übrigens, nicht Chia.
Chia?
Hm? Nur, dass du es weißt.
Woher weißt du es? Oder woher glaubst du es zu wissen?
Ja, ich bin mittlerweile an dem Punkt angelangt, weil ich
Wikipedia-Artikel... Du Chia-Samen sind?
Ganz sicher sogar. Aber ich bin an dem Punkt angelangt, weil ich Wikipedia-Artikel nicht mehr selber durchliest, sondern sie mich mir vorlesen lasse.
Das heißt, und weil die eine Stimme...
Ja.
Dann zu den Chia-Samen gesagt.
Ich glaube, alles, was im Internet steht.
Mhm.
So, an dieser Stelle dann noch der Hinweis, dass es uns ja auch als Newsletter gibt. Den Steilpass kann man auf spielfrei.at abonnieren. Macht's das, wir spammen euch noch zu. Wir vergessen auch leider sehr oft, ihn überhaupt auszuschicken. Wenn wir ihn ausschicken, dann gibt es Hinweise zur Sendung. Und vor allem gibt es ein bisschen so Mehrwert.
Bonus-Content, Bonus!
Ich habe mir überlegt, wir könnten in diesem Steilpass zum Beispiel das Rezept von unserem Getränk der Episode einbauen.
Ja, absolut.
Damit die Leute haben, mittrinken können mit uns.
Und dann können wir die Chiasamen-Diskussion weiter vorantreiben. Mhm. Ein original Stegisch.
Wenn ihr der Meinung seid, dass es anders heißt, dann könnt ihr uns gerne redaktion@spielfrei.at schreiben, wo ihr uns auch jegliches anderes Feedback am liebsten positiver Natur zuschenden könnt. So, und damit kommen wir zur nächsten Rubrik und das sind die großen 10.
Wird die Sendung heißen? Die großen 10, yes, ja!
Die großen 10 Chelsea-Spieler, Lieblingsspieler oder wie du sagen jetzt Kelsey-Spieler wahrscheinlich.
Erstens mal hast du heute die großen 10 Chelsea-Legenden. Aha. Lieber Alex Stegisch, du musst das Skript schon ordentlich lesen.
Ich hab dir vorher schon erklärt.
Und es gibt keine Diskussion darüber, ob du Chelsea hast.
Ich liest das nicht.
Also, heute bist du ein bisschen destruktiv unterwegs. Ich merke, ja. Wir haben uns lange nicht gesehen, du bist heute ein bisschen Lausbub.
Ja, das war die kleine Strolche-Diskussion. Ja.
Und zwar funktioniert das Ganze so, in unserer 136. Episode küren wir die großen 10 Chelsea-Legenden. Das machen wir eigentlich jede Episode, also nicht das eine Thema, sondern irgendein Thema unserer Wahl. Der gute Alex Stegisch hat 5 Antwortmöglichkeiten, ich habe 5 Antwortmöglichkeiten. Es ergibt gemeinsam die großen 10. Wir wissen nicht, was der andere hat. Deshalb kommt es
so oft dann nicht, ob es der andere gleich verstanden hat.
Ob es der andere gleich verstanden hat. Deshalb kommt es immer wieder mal zu Überschneidungen. Ich kann mir durchaus vorstellen, kleiner Spoiler, dass es halt vielleicht die ein oder andere Überschneidung gibt.
Ja, wahrscheinlich.
Chelsea-Legenden.
Ja, ja.
Genau, und so funktioniert das Ganze. Und ich weiß aus unserer Community, aus doch mittlerweile sehr vielen Gesprächen mit Hörerinnen und Hörern, dass ihr euch selbst ganz gern mit rankt eure großen 10. Deswegen rede ich jetzt gerade extra langsam und extra lang, damit ihr euch nebenbei noch Gedanken machen könnt, wer eure großen Chelsea-Legenden sind. Damit ihr uns dann entweder korrigieren oder komplimentieren oder kritisieren könnt für unsere Auswahl.
Boah.
Genau, lieber Alex Stegisch, 136. Episode von Spielfrei. Das heißt, heute beginnst du.
Er hat sich's endlich gemerkt.
Nein, hab nur nicht gemerkt. Ich hab nur gut gerade nicht.
Ja,
ich weiß nicht, wie es mir merken soll.
Wie überall im Leben, gerade und ungerade zum Beispiel.
Ja, ich merk's mir.
Könntest du einen historischen Moment unserer Podcasts hernehmen, zum Beispiel die 100.
Ich finde zum Beispiel, dass gerade ist für mich nicht Alex Stegisch.
Ja, mag so sein. Ich würde trotzdem erklären, wie du das herleiten könntest. Du könntest zum Beispiel den historischen Moment unserer 100. Episode heranziehen und dir merken, 100. Episode hat der Alex angefangen.
Was ist der Unterschied, ob ich mir so 136.
Dann ist nicht so, vielleicht nicht so gleich signifikant, wie dass wir in einem Fußballstadion am Mittelkreis sitzen. Für alle, die die Folge nicht gesehen haben. Episode 100.
Okay, ich werde es mir weiterhin nicht merken. Lieber Alex.
Jawohl.
Mein Lieber, fang an. Wer ist auf Platz 5 deiner großen Chelsea-Legenden?
Auf Platz 5 der großen 10 Chelsea-Legenden ist jemand, den ich für den freundlichsten, nettesten Fußballer halte, den ich so indirekt jemals erlebt habe. Mhm. Es geht um den N'Golo Kanté.
Oh.
Mhm. Der hat nicht so lange für Chelsea gespielt, muss man eigentlich sagen. Mhm. Aber die Zeit, wo er richtig gut für Chelsea gespielt hat, war er wahrscheinlich einer der besten defensiven, oder war der beste defensive Mittelfeldspieler, den es auf der Welt gegeben hat. Da gab es diesen super netten Spruch, 75% der Welt sind mit covered with water, the rest is covered by N'Golo Kanté. Er ist einfach alles weggelaufen, er ist dabei super freundlich geblieben, er hat immer Lachen drauf gehabt, er hat fußballerisch ist er sicher nicht der allerbeste gewesen. Also jetzt, ich glaube nicht, dass er mehr als 10 Tore für Chelsea geschossen hat. Aber ja, defensiv ein Wahnsinn.
Guter Typ.
Richtig cooler Typ. Für Frankreich natürlich auch super gespielt.
Spielt er mittlerweile auch bei den Saudis? Ich glaube, oder?
Ja, spielt ziemlich sicher irgendwo
in Saudi. In Europa ist er nicht mehr unterwegs, glaube ich.
Nein, ich glaube nicht mehr.
Ja. Nein, großartiger Typ, stimmt. Ja.
Aber hat
sechs habe ich gerade auf meiner Liste.
Im Nationalteam vor kurzem.
Okay, oder? Ist das so? Ist nicht auf meiner Liste. Das heißt, wir haben zumindest schon mal einen, den wir nicht doppelt haben. Das ist schon mal gut.
Ja, so gefreut mir das. Und zum KT sonst noch eine legendäre Geschichte. Er ist immer mal wieder zu irgendeiner von seinen Chelsea-Freunden. Er hat ein Lokal in London,
okay,
wo er regelmäßig als Gast hingeht. Und wenn die Rechnung kommt, blocht und geht. Das finde ich ja so eine nette Geschichte.
Weil es einfach nicht zahlt.
Weil es einfach nicht zahlt. Ich glaube, der David Lewis also hat das Lokal. Die Rechnung kommt und er sagt, hallo.
Danke, ciao. Ja. Wirklich, das finde ich gut. Das ist eine gute Angelegenheit. Das musst du aber wirklich trauen bei dem Wirt deines Vertrauens.
Ja, oder ich glaube, wenn einer deiner besten Freund vielleicht ein Lokal hat, machst du das. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich bei dir jetzt im Lokal was zahle. Ja, weil ich hätte zu viel Respekt.
Ja, so, nein, ich glaube, du wirst schon zahlen.
außer du bist wahrscheinlich so wie der David Lewis Millionär und es ist echt wurscht, ob ich das toll oder dann vielleicht nicht. So, Platz 5 für dir.
Mein Platz 5, mal kurz hinscrollen, habe ich ausgewählt Gianfranco Sola.
Ah, ja.
War von 1996 bis 2003 bei Chelsea. Mhm. Und ich habe ihn aus zwei Gründen ausgewählt. Und zwar der erste Grund ist, er war für mich das Chelsea-Gesicht vor der Abramovic-Ära.
Ja.
Und hat jetzt ziemlich genau, weil ich glaube 2003 hat der Abramovic Chelsea übernommen.
Mhm.
Und ich verbinde Chelsea ganz stark mit ihm. Und das Zweite ist, er steht so ein bisschen auch stellvertretend für die durchaus vielen Italiener, die bei Chelsea immer wieder aufgeschlagen haben. Also es war ja durchaus eine beliebte Station, so mit Gianluca Vialli, Roberto Di Matteo, dann der legendäre Dorman Pierluigi, Carlo Codicini, dann hat es noch Pierluigi Casiraghi gegeben und so weiter in den 90er. Also die Italiener haben gerade in der Pre-Abramovic-Ära sehr viel zum Sagen gehabt.
Mhm.
Dann war es ja ganz stark unter Mourinho die Portugiesen gegeben, die viele Jahre diktiert haben.
Mhm.
Aber die Italiener und da allen voran Gianfranco Sola war für mich mein Platz 5, hat 80 Tore in 312 Pflichtspielen erzielt für Chelsea.
Nicht schlecht, nicht schlecht.
Genau. Dein Platz 4.
Platz 4 bei mir ist Peter Cech.
Der Cech Peter?
Jawohl.
Wirklich? Okay.
Ich habe mir kurz überlegt, ob ich alles Spieler nehmen soll, die sowohl für Arsenal als auch für Chelsea gespielt haben. Dann komme ich an Fabregas nicht vorbei und fange vielleicht zum Rennen.
Ja, ja.
Peter Cech, geiler Dude, natürlich legendär mit seinem verletzungsbedingten Helm, den er dann gespielt hat und natürlich ein Weltklasse-Torhüter, in sehr vielen Facetten, sehr lang gespielt, dann eben, wie es bei Chelsea aus war, noch zu Arsenal gewechselt, ein Dude noch, wenn man bedenkt, wie die restliche Mannschaft ausgeschaut hat, noch sehr gut gespielt hat.
Mhm.
Und ja.
Das hat mich im Nachhinein, muss ich wirklich überrascht, dieser Wechsel zu Arsenal, was für eine richtig gute Rolle er dann gespielt hat.
Ja, total.
Und er war wirklich auch bei Arsenal ein paar Jahre lang noch
eine fixe
Größe. Halt.
Bernd Leno eigentlich
abgefunden. Ja, und das habe ich richtig cool gefunden, muss ich sagen.
Ja.
Und er hat es halt einfach nicht schwer gemacht, weil er es einfach.
Da kannst du scheinbar
kein Neigenmeldezettel braucht, sondern ist einfach dort blieb und hat einfach für einen anders gespielt. Das habe ich gut gefunden.
Und es gibt so.
Wer hat ihn bei Chelsea? Warum hat er bei Chelsea? Der Courtois, oder?
Nein, der Kepa natürlich. Oder?
Kepa Arrizabalaga. Der war das?
Ja.
Ich glaube,
das ist wirklich richtig ausgesprochen.
Der heißt Arrizabalaga, glaube ich.
Okay.
Nein, aber ich glaube, Courtois ist das, der ihn verdrängt hat, nicht?
Boah.
Jetzt sperrt müssen wir noch schauen.
Ja. Aber Courtois muss schon vor Kepa gewesen sein, oder? Ja, sicher. Weil dann
Kepa spielt mittlerweile bei Bournemouth, glaube ich.
Ja.
Ich meine, du merkst da, was das für arge Liga ist, die Premier League, dass der zwischendurch teuerste Torhüter der Welt auf ein paar Bournemouth spielt und der Trainer ist ja auch ein extrem guter Spanier.
Mhm.
Also die Premier League ist so irre mittlerweile. Also das ist, wenn es um das geht. Aber ja, Peter Cech, sehr gut.
Und da oft zum Peter Cech noch Wort. Es gibt diese One-Club-Guys und diese Club-Legenden halt.
Mhm.
Und dann gibt es noch diese Elder Statesman-Typen, finde ich, die jetzt nicht einmal angereiht ist, dass sie so einen Wechsel machen. Der geht von Chelsea zu Arsenal und normalerweise, man kennt das ja auch, so Luis Figo geht von Barca zu Real und dann wird der Schweinskopf nach ihm geschmissen. Mhm. Da ist nichts geschmissen worden, da ist applaudiert worden. Das war, wenn du der verdiente Spieler bist oder wenn du das halt von der Ausstrahlung her irgendwie kompensieren kannst, weiß ich nicht.
Und war er dann auch wieder relativ lang bei Chelsea tätig? Ist ja gerade bis zur Übernahme, ich glaube, seit der Übernahme von Todd Bowley und Co., ist er, glaube ich, nicht mehr bei Chelsea aktiv. Der war ja irgendwas.
War der Sportdirektor.
Der technische Direktor oder irgend sowas,
war
vorher. Also, ja, sehr cooler Typ.
Ja, Platz 4 bei dir.
Mein Platz 4, John Terry.
Ja.
Habe ich auf Platz 4 gerankt.
Eine kunterbunte Liste.
Ja. Und ich merke, wenn ich auf meine Liste schaue, es ist schon ganz stark dieser Block, der die Nullerjahre dominiert hat. Also ich glaube, wir sind ja oft geprägt durch unser Geburtsjahr oder wann wir geboren sind, dass wir halt vieles in den Ende 90er Jahren, Anfang 0er Jahren sehr, sehr cool finden. Aber die waren halt, Chelsea war halt einfach richtig stark, muss man sagen.
Ja,
na, John Terry, habe ich mir angeschaut, ab 95, also im Alter von 15 ist in die Chelsea-Jugend gekommen und war dann ab 2000 im Profikader und hat halt tatsächlich in 17 Jahren 717 Pflichtspiele für die Blues gespielt, was ihn zum Rekordspieler von Chelsea macht.
Mhm.
717 Spiele.
Wow.
Und ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern, ich glaube aber, John Terry hat bei dem Verein die Karriere beendet. Glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube.
Du hast den nicht, ist der nicht, hat er nicht noch einen zweiten Verein, bei dem er gespielt hat?
Das weiß ich nicht.
Bei Aston Villa gespielt vielleicht? Oder war dort nur Trainer?
Weiß ich nicht.
Ja,
vielleicht ist er weggegangen, das kann sein. Dein Platz 3.
Didier Drogba.
Oh, mein Platz 3 ist Didier Drogba auch.
Ja, schau. Ja, schön. Die erste Doppelnennung. Ja, was soll man sagen? Helge Bayer hat es wahrscheinlich perfekt gesagt, wie er gemeint hat. Der hat keinen Schuss, der hat einen Strahl. Er war ein sehr physischer Spieler. Er war ein sehr guter Torschützer. Er war für Cote d'Ivoire natürlich immer wieder im Afrika Cup im Einsatz. Deshalb ja.
Zweimal wirklich gelesen, Afrikas Fußballer des Jahres.
Auch völlig verdient. Und er war irgendwie so ein Spieler, ich meine, der ist ja von wahrscheinlich
Marseille. Ich hab's mir angeschaut, im Juli 2004 ist er von Marseille gekommen. Da war der Typ schon 26.
Genau, schon relativ alt, bis er in die Premier League gekommen ist. Dann war er lang da. Mhm. Puff, war er wieder weg eigentlich.
Mhm. Naja, er hat 381 Spiele für Chelsea gemacht.
Ja.
Aber ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, wirkt heutzutage schon ein bisschen aus der Zeit gefallen. Man hat ihn natürlich gekannt, ja. Aber dass ein Superstar erst mit 26 anfängt, ein Superstar zu werden, das ist schon was Ungewöhnliches.
Schon,
ja. Marseille, klar, er hat gespielt und Marseille ist nicht nix, braucht ja überhaupt nicht reden.
Ja.
Aber dass er wirklich dann ab 26 sich so einen Legendenstatus beim Verein aufbaut, habe ich schon sehr beeindruckend gefunden.
Voll.
Hat er dann auch kurzes, er ist ja dann 2012, habe ich mir aufgeschrieben, nach China gewechselt, wie da angefangen hat, das Geld überall zu fließen. Ist dann aber noch einmal zurückgekommen für die Saison 2014-15, hat er mal Comeback gefeiert
bei Chelsea,
aber das war dann irgendwie relativ.
Und dann Karriereende?
Und dann Karriereende, ja.
Okay.
Genau, das war auch mein Platz 3.
Ja, das China-Ding übrigens, nur der Vollständigkeit habe, hat nur einer so richtig durchgezogen,
glaube ich. Oscar?
Ja.
Der hat jetzt aufgehört übrigens.
Die haben noch 18 Saison
oder so. Ja, ich glaube, der hat es wirklich. Und der war schon richtig, richtig gut, wie der rübergegangen ist, weil war ja, glaube ich, 25 erst wieder.
Ja, so ein paar Meisterschaften dort gegangen und so. Mm.
Ja. Dein Platz 2.
David Lewis.
David Lewis hast du?
Ja, Tingle, oder wie den Simpsons-Fans auch kennen, als Tingle-Tangle Lewis.
Wirklich, den hast du?
Da schon, ja. Ich finde, das war so ein super, super netter Typ.
Ist das so?
Der hat immer so frei.
Der hat mich so genervt immer.
Ich weiß nicht, nein, hat mir überhaupt nicht genervt.
Okay.
Dann habe ich natürlich immer Faszination für Spiele mit solchen Haaren.
Ja, das verstehe ich. Ich meine, das verstehe ich zu 100%.
Ja, und also ein Dings, was mir in Erinnerung geblieben ist, das war ja so, noch so ein bisschen so ein manndeckender Spieler. Also der war zwar eigentlich Innenverteidiger, aber hat, glaube ich, auch ein bisschen Außenverteidiger gespielt.
Auf der 6 hat er, glaube ich, auch hin und wieder gespielt dann, ja.
Und ich kann mich an das erinnern, wie ein Gegenspieler, ich weiß nicht mehr, wer es war, zur Trainerbank umgegangen ist und Instruktionen eingeholt hat.
Ja, das, wo er sich dann neben hingestellt
hat. Er hat sich neben hingestellt.
Ja, das war ganz großartig.
Und dann sind sie nebeneinander wieder zurückgegangen und dann hat er klatscht und gesagt, vamos.
das habe ich großartig gefunden.
Ja.
Ja. Ja. Freistöße hat immer wieder hineingeschweißt.
Und natürlich schon, also richtig viele Spiele in der Premier League, erst für Chelsea, dann später für Arsenal. Ja, ich habe den immer super cool gefunden.
Okay.
Einer der wenigen Chelsea-Spieler, die er sympathisch gefunden
hat. Ja. Mein Platz 2, du hast ihn schon genannt, ich habe ihn auf Platz 2, Petr Cech. Ich will nur zwei Sachen dazu sagen, oder drei. Das erste ist, ich war begeistert von der Zahl 46, und zwar hat er in 46% seiner Premier League-Spiele, also seiner Pflichtspiele für Chelsea, kein Tor bekommen.
Mhm. Clean Sheet-Rekord, oder?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das der Rekord ist. Also er hat in sage und schreibe, 228 Mal hat er zu Null gespielt in 494 Spielen für Chelsea. Also ich glaube nicht, dass irgendwann kam, ich glaube, kein Manuel Neuer kommt zu dieser Zahl, so wie, also das finde ich richtig, richtig arg, und hat also insgesamt in seiner Karriere einen Gegentorschnitt von 0,8.
Wow. Ja.
Und das ist, habe ich schon sehr, sehr beeindruckend gefunden. Hat mich übrigens gewundert, weil deswegen, weil ich gesagt habe zu dir, recherchiert, wie oft Petr Cech Welttorhüter geworden ist. Er ist nur zweimal geworden, was mich auf den ersten Blick hat mich irritiert, bis ich dann gesehen habe, ah ja, das war halt die Zeit, wo halt auch Gigi Buffon und Iker Casillas und dann Manuel Neuer. Also
da
in der Zeit,
Game,
während Petr Cech bei Chelsea war, hat er, wie gesagt, zweimal hat er die Auszeichnung gewonnen,
ja.
Viermal der Gigi, fünfmal der Iker Casillas, der hat lange Zeit, also gerade so Mitte der Nullerjahre bis Ende der Nullerjahre, hat eigentlich immer Iker Casillas diesen Preis gewonnen, und dann hat eigentlich direkt Manuel Neuer angefangen, den Preis zu gewinnen.
Ja, darum sage ich immer wieder, diese verliehenen Titel, das ist nur die halbe Wahrheit. Ja,
und ist auf Platz 7 der Chelsea-Rekordspieler.
Auch gesagt,
ne? Petr Cech.
Nicht schlecht, nicht schlecht. So,
gut.
Wir kommen zum Platz 1.
Wenn du bis jetzt noch nicht gehabt hast, bin ich gespannt.
Chelsea-Legende.
Ja.
Eden Hazard.
Du, okay, da haben wir gar nicht so viel gemeinsam. Eden Hazard?
Ich habe mir nochmal.
Wahnsinnig geil.
Ich habe mir nochmal mit dem Typen echt heute gestern auseinandergesetzt.
Also.
wie der seine Hochphase gehabt hat, hat der ungefähr alles gemacht.
Nein, der war unfassbar.
Das war das Einzige, warum der vielleicht nicht den Stellenwert hat, den er auf jeden Fall verdient hat, ist, weil er halt da gut war, wo auch der Ronaldo und der Messi richtig gut waren.
Mhm. Nein, eben, aber unfassbar.
Der war der legitime dritte Typ nach Messi und Ronaldo. Auf ganz klar auf Platz 3, da brauchen wir, finde ich, gar nicht groß zu diskutieren. Der hat Tore geschossen, sensationell. Der war athletisch, Ende nie. Der hat ein Ballgefühl gehabt. Der hat,
also sein Dribbling war unfassbar.
Das war so richtig so. Der war so richtig zwischen Messi und Ronaldo drinnen. Irgendwie.
Und alles das, was ihn so großartig gemacht hat, hat man sich gewundert, wo das hin ist, wie er dann zu Real gewechselt ist.
Ja,
eines der größten Missverständnisse, ich glaube, also die Liga Coutinho zu Barca, Hazard zu
Real
Trainer und so weiter. Ja. Also dort schon ein paar, aber bin ich ganz bei dir, Hazard ist ganz, ganz groß.
Also natürlich extrem bitter, wie das Ganze dann halt so dahin geplatschert ist zum Schluss hin. Er war echt nicht mehr der, was er früher mal war, und man fragt sich natürlich, was da passiert ist, aber man kann es von außen natürlich nicht sagen. Aber es ist, also für alle da draußen, die sich mit ihm vielleicht noch nicht so auseinandergesetzt haben oder das vielleicht auch schon wie ich ein bisschen vergessen haben, googelt mal so Highlights vom Hazard, weil da hast du so ein Grinsen im Gesicht und denkst so, what the fuck, der Typ eigentlich gemacht, ja?
Der war ganz, ganz groß, ja.
Ja, aber jetzt bin ich natürlich, jetzt glaube ich zu wissen, wer der Platz 1 ist. Ja.
Für mich war es dann relativ, es ist selten so schnell an den Platz 1 gehabt, und das ist Frank Lampard.
Ja.
Hat auch in einer kritischen Phase, ich habe nie Chelsea cool gefunden, aber Frank Lampard war halt, so Frank Lampard, Steven Gerrard, dieses englische Mittelfeld war halt einfach wahnsinnig cool, muss ich sagen.
Keine Frage.
Und er war schon vom Spielerischen her ein unfassbar torgefährlicher Mittelfeldspieler.
Hm.
Hat ganz, ganz großartige Sachen gemacht, ohne jetzt technisch wie verschnörkelt gespielt zu haben.
Gar nicht eigentlich.
Nein, sagen. Also ähnlich wie Gerrard. Also ja. Das ist sehr viel Wucht drinnen gehabt in seinem Spiel.
Ja.
Und unfassbare Torquote, hat 211 Tore für Chelsea erzielt in 648 Spielen. Und war absolutes, ich glaube, zusammen mit John Terry, der die Mannschaft erzogen hat und geführt hat, weil die haben ja, wenn es oft einmal die Diskussion ist, welche, und das muss man Mourinho zugute halten oder Chelsea zugute halten, wenn oft einmal die Diskussion ist, ein Team braucht Leithammel oder Hammelinnen, Chelsea hat schon wahnsinnig viele davon gehabt. Ja. Also dieses Peak Chelsea, wenn du da so angeschaut hast, Cech im Tor, in der Abwehr hast an Branislav Ivanovic gehabt und David Luiz, Thiago Silva, schon später dann, aber einfach diese Frank Lampards,
John Terry
natürlich,
Drogba, Ballack.
Ja, also das waren
die schon. Die haben ja mal so eine Mannschaft gehabt, oder? Wo so 8 oder 9 Nationalmannschaftskapitäne
gespielt haben. Ja, das kann sein, ja, stimmt, ja, genau, da kann ich mich erinnern. Stimmt, ja. das war, und das war schon unfassbar. Die haben alle dreckigen Tricks drauf gehabt, die du gewinnen hast, oder kennen hast müssen, damit du die Dinge gewinnst und so weiter. Und das war schon beeindruckend. Und da war er, Frank Lampard, schon noch einmal zusammen mit John Terry, derjenige, der, finde ich, das am meisten gezogen hat.
Da habe ich übrigens, weil du sagst dreckige Tricks, das wollte ich dir immer schon fragen, als frage ich dich auf Sendung. Das habe ich vor kurzem mal irgendwo gelesen und ich weiß nicht, ob das stimmt. Offenbar hat es in die Anfangs 2000er Jahre, so 3, 4, mal eine FIFA-Regel gegeben, dass wenn 2 oder mehr Verteidiger am Boden liegen, der Schiedsrichter das Spiel unterbrechen muss.
Okay.
Und der Mourinho hat das als natürlich an seine Mannschaft weitergegeben als Regel. Wenn ein Innenverteidiger zu Boden fällt, muss der andere auch schauen, dass
er wirklich? Nein, das kenne ich gar nicht.
Okay. Habe ich sonst noch nie gehört.
Also okay, auch noch nie gehört. Ne?
Das ist etwas, das wir dann vielleicht extra mal recherchieren. Ja.
Na, aber auf jeden Fall, Frank Lampard, mein Platz 1 war bis 2014, also 13 Jahre lang war er bei Chelsea. 2014 ist er dann weg. Und was man dann auch hat, und ähnlich wie es bei Petr Cech war, hat seinen Legendenstatus nicht verloren, obwohl er dann für Man City gespielt hat. Mhm. Er ist ja von Chelsea zu New York City gegangen und ist, um dann, glaube ich, ein Dreivierteljahr später zu Man City zurückzukommen für ein Jahr, und hat er dann, glaube ich, sogar gegen Chelsea getroffen im ersten Spiel. Natürlich, weil das macht halt der Fußball nicht, dass du dann gegen Chelsea triffst.
Wir wollen es nicht anders, ja.
Und hat aber seinen Legendenstatus dadurch nicht eingebüßt. Was wenig legendär war, waren seine Trainer Aufenthalte dann danach, weil er hat dann relativ schnell von Juli 19 bis Jänner 21 erstmalig Chelsea betreut an der Seitenlinie. Dafür ja, 1,5 Jahre hat er 84 Pflichtspiele gehabt. 1,75 Punkte pro Spiel ist jetzt nicht ganz schlecht.
Mhm.
Vor allem, wenn man sich seinen zweiten Aufenthalt anschaut, und der war im Jahr 2023, wo man zu
Anspiel gewonnen
hat. Ja, genau, Anspiel gewonnen hat, wo man zu ihm zugute halten muss. Er war Interimstrainer. Also das war die Phase, wo er Graham Potter abgelöst hat in der Saison 22-23, wo man ja diesen großen Brighton Einkauf gemacht hat vor der Saison.
Zuerst den Spieler, dann den Trainer.
Zuerst den Spieler, dann den Trainer und dann ein paar aus dem Staff.
Ja.
Und John, Frank Lampard hat ihn dann im Frühjahr übernommen, wie Graham Potter entlassen worden ist, und hat dann tatsächlich in 11 Spielen ja einen Sieg, 2 Unentschieden und 8 Niederlagen gehabt, 0,45 Punkte pro Spiel. Wow. Das war wenig legendär. Und an dem zehrt er jetzt immer noch ein bisschen. Mhm. Er war dann zwischendurch mal bei Everton, das hat nicht wirklich gut funktioniert, 1 Punkt pro Spiel, und jetzt im Moment ist er Trainer bei Coventry in der Championship.
Okay.
An und für sich ein größerer Verein, aber es Die Frank Lamperts, Wayne Rooneys dieser Welt tun sich schon wirklich schwer, weil halt die Trainerdichte in der Premier League unfassbar ist. Mhm. Also du musst wirklich sagen, wenn du dir anschaust, wer in der Premier League an der Seitenlinie unterwegs ist, das ist schon unfassbar. Und das dort muss man auch wieder sagen, aus österreichischer Sicht, dass du halt mit Oliver Glasner zumindest einen von diesen 20 Plätzen ein österreichischer Trainer begleitet, ist schon cool.
Ja, muss man natürlich wirklich sagen. Natürlich, ja. So, das war jetzt mal genug zu den großen 10. Wir kommen gleich direkt eine in unser Schwerpunktthema.
Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Wenn wir mit unseren bald 40 Jahren an Chelsea denken, dann gibt es drei so Phasen, finde ich. Die erste Phase ist alles vor Abramovic, wo du vorher schon ein bisschen erzählt hast, viele Italiener und auf keinen Fall noch dieser erfolgreiche Verein, gar nicht, sondern einer von vielen Londoner Vereinen.
Groß, aber nicht so.
Groß, ja, aber nicht super erfolgreich. Ja. Ja. Dann gibt es diese Abramovic-Ära, wo... Mhm. Er eigentlich erstmals auf ganz großer Bühne so ein superreicher Typ in einen Fußballverein einsteigt, investiert und schon mehr oder weniger mit Geld sehr viel Erfolg kaufen kann. Ja?
Mhm.
Und dann passiert Konflikt in Russland oder Ukraine natürlich, und man kriegt mit, okay, der Verein wird sich verändern. Der Abramovic muss den Verein hergeben. Ich glaube, er ist ja dann gar nicht verkauft, sondern irgendwie so. Keine Ahnung, was
jetzt nicht genau.
Er hat keine Kohle gekriegt.
Ich glaube, es ist quasi, also ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, dass er hat es müssen abtreten und quasi ist in einer Treuhänderschaft übergangen.
Genau.
Und aus dieser Treuhänderschaft, glaube ich, ist es dann an dieses Konsortium Blue Co. Verkauft worden.
Genau, und über das werden wir heute ein bisschen sprechen,
was
passiert ist. Allen voran natürlich der Todd Boehly, der dafür bekannt ist, dass er sehr erfolgreich amerikanische Vereine
aus dem American Football.
Aus dem American Football betreut. Und dann werden wir sehen, wie gut oder ob sie das in den tatsächlichen Football, also in den britischen Football, übertragen lässt und was Chelsea eigentlich alles so aufführt. Ne? Gut, wie fangen wir an? Erzähl mal ein bisschen was zu Blue Cow und wie das so passiert.
Also ich glaube, wie damals 2022 der Russland einmarschiert ist in der Ukraine und der Krieg begonnen hat, haben sie die Dinge überschlagen innerhalb kürzester Zeit. Wenn man heutzutage sich anschaut, wie lange es teilweise dauert, bis Vereine verkauft werden, das zieht sich ja ewig hin. Mhm. Und da war es ja wirklich so, das ist am, ich glaube, was 24. Februar, glaube ich, hat dieser Krieg begonnen. Und im Mai ist der Verkauf an Blue Co., also dieses Konsortium, das extra für diesen Kauf gegründet worden ist, ja schon festgestanden. Und dass diese Dinge in 3 Monaten passiert, wenn man sich anschaut, wie lange sich diese Teilübernahme von Ineos bei Man United gezogen hat, wie lange sich Übernahmen bei Everton jetzt erziehen und so weiter, weiß man, wie schnell das gegangen ist. Und da sind die halt einfach mit einem unfassbaren Angebot reingegangen.
Andererseits gibt es ja da jetzt von den Mechaniken, die es da drunter herum gibt, die Premier League ich glaube, durch die FA gibt es ja so eine Ownership-Prüfung.
Ja, genau.
Weiß ich, ob du das machen darfst. Und das ist halt in dem Fall auch sehr stark beschleunigt worden. Das Gegenbeispiel wäre jetzt Everton gewesen, wo das halt ewig gedauert hat.
Ja, genau. Du bist halt, das eine ist halt, dass du sagst, du einer verkauft an den anderen, aber bis der Verkauf nicht getätigt ist, muss der andere oder ist der andere halt noch Eigentümer. Aber der ist ja quasi zwangsenteignet worden, der Verein.
Mhm.
Und du hast halt relativ schnell müssen einen neuen Eigentümer finden, der halt dann dementsprechend auch Kohle zuschießt in den Verein. Und das hat man eben dann gefunden. Die haben ja ein unfassbares Angebot für 4,25 Milliarden Pfund hingelegt.
Mhm.
Und sind dann eben, also ich glaube, zusätzlich haben sie dann auch noch versprochen, beziehungsweise hat dementsprechend zugesichert, 1,7 Milliarden weitere zu investieren in Stadion, Akademie und was für Sachen.
Also für alle da draußen, die davon träumen, einen Fußballverein zu besitzen, man muss wirklich, wirklich reich sein, um einen Fußball, also
vor allem
so
in England.
So einen Top-Verein zu kaufen.
Vor allem in England. Ja. Also da ist man wahrscheinlich schneller, wenn es irgendwo bei uns in der Gegend einsteigst als Sponsor. Aber das war Wahnsinn. Aber man muss es vielleicht einordnen, die Zeit, das war im Jahr davor, 2021, hat Chelsea noch die Champions League gewonnen. Mhm. Da ist ein Trainer an der Seitenlinie gewesen, Thomas Tuchel, der immer, das ist einfach Tuchel, polarisiert hat, aber halt auch immer wieder Erfolge geliefert hat. Und es war ja dann im Sommer 2022, wie Todd Bowley und Co. gesagt haben, okay, wir wollen uns da einen eigenen Trainer haben und so weiter. Das war schon wahnsinnig unpopulär damals, das kann ich mich erinnern. Also Tuchel hat ja sehr viel gemeistert, gerade in dieser Übergangsphase von Februar 2022 bis zu dieser Übernahme im Mai 2022, war ja er auf einmal plötzlich der Sprecher des Vereins.
Ja, genau.
Er ist ja dann auf Pressekonferenzen zu politischen Themen befragt worden. Mhm. Er ist ein sehr intelligenter Mensch, deswegen hat er schlaue Sachen sagen können und hat schon auch ein Mindset, das man auch gut finden kann, wenn es um solche Sachen geht. Mhm. Aber das war halt in einer sehr, sehr turbulenten Phase. Aber dann hat Bowley gesagt, okay, er gemeinsam mit seinen Einflüsterern. Und das war gerade zu dieser Beginnphase, wo er wirklich eher die Entscheidungen getroffen hat.
Mit Ermas ist
Todd Bowley und so. Weil er hat ja Peter Cech ist als technischer Direktor quasi abgesagelt worden und der Sportvorstand ist weggegangen. Und das war, glaube ich, erst dann, ich glaube, Anfang 23, dass der Sportdirektor wieder, ich glaube sogar Mitte 23, dass der Sportdirektor wieder eingeführt worden ist und so weiter. Und da haben sie diese großen Dauerüberweisungen gehabt an Brighton, wo sie den Spieler gekauft haben, wo wir dann schon aufgeschrien haben, auch wir im Podcast, was machen die? Die kaufen einen Moises Caicedo um 116 Millionen, den kaufen sie plötzlich den Enzo Fernandes von Benfica um 125 Millionen und dann kaufen sie den Trainer von Brighton und dann kaufen sie den von Brighton, dann kaufen sie Marc Cucurella von Brighton. Und jetzt schon ein bisschen quasi Spoiler, zweieinhalb Jahre später schauen Dinge viel, viel besser aus. Genau aufgrund auch mit oder wegen dieser Personen. Und das ist ja heute ein bisschen so die Diskussion. Ich meine, offensichtlich gibt es bei Chelsea genug gute Leute, die dann auch zugeflüstert haben und so weiter. Aber viele Dinge entwickeln sich gerade wieder gut. Aber ja, zu dem Zeitpunkt muss man wirklich sagen, hat man es nicht geglaubt. Weil Chelsea ist hauptsächlich zu einer Witzfigur geworden. Und das war gerade so parallel, wie United schon über ein, zwei Jahre lang nur mehr Witzfigur war und sich eigentlich nur mehr lustig gemacht hat über United. Plötzlich war auch Chelsea dann.
So, holt mal Bier, das kann
ja. Ja, was macht denn Chelsea jetzt wieder verrückt?
Ne? Ich glaube, das muss man schon auch dazu sagen, weil du gemeint hast, das hat sich dann, offenbar haben sie es dann gedreht und das Ganze ist ein bisschen, also sie sind gescheiter waren und haben daraus gelernt. Da war halt schon auch viel Kohle da, um Dinge auszuprobieren. Ne? Also, wenn du jetzt allein die Trainer anschaust, nicht? Nach dem Tuchel ist dann gleich einmal der Graham Potter immer von Brighton gekommen. Dann war interimistisch wieder mal kurz der Lampard auf der Linie. Dann Pochettino, das war auch kein günstiger Transfer, den sie da getätigt haben. Und das hat sich auch schon ausgezahlt, weil der Pochettino, das hast du auch, glaube ich, recherchiert, hat Chelsea schon auf den richtigen Weg gebracht. Der hat sie vor allem zum Ende hin dann wirklich so stabilisiert. Und ich finde, man sieht das ja gut, deswegen habe ich es auch extra noch ins Skript reinkopiert. Ich habe mir diese tolle goldene Ananas-Tabelle reingeholt, nämlich die Jahrestabelle. Mhm. Die Jahrestabelle sagt eigentlich nichts aus, weil das nimmt die, also ich habe es auch vor allem deswegen nicht drauf, weil Arsenal da auf Platz 1 ist und diesen goldenen Ananas-Award dementsprechend da gewinkt. Sie nimmt die zweite Hälfte vom Jahr, von der 23-24 Saison her und die erste Hälfte von der 24-25 Saison und Chelsea ist da souverän auf Platz 4. Nämlich also hinter den drei aktuell großen, Arsenal, City und natürlich Liverpool. Und Chelsea ist da wirklich super Torverhältnis, super abgesichert auf Platz 4 und du siehst, okay, im Kalenderjahr 2024 waren die schon richtig, richtig gut. Ja. Zum Vergleich dazu, im Kalenderjahr 2023 waren sie auf dieser Jahrestabelle noch auf Platz 13. Ja.
Also ich glaube,
sehr großer Sprung.
Ich glaube, es hat einfach ein extremes Wildwest-Thema geherrscht bei Chelsea. Der Kader war zu groß, um ordentlich trainieren zu können. Du hast quasi zwei komplett separate Trainings gestaltet.
Ja, 43 Kaderspieler.
Ja, also wo du wirklich sagst, okay, oft einmal sagen die Leute, weiß nicht, du brauchst 23, 25 Kaderspieler oder was auch immer, maximal.
Maximal, ja.
Und da hast du aber dann schon eine klare Hierarchie drinnen, wer sind deine besten 13, 14, die einfach wirklich deine Starter sind, wo sind dann die nächsten 5 bis 6, die quasi in der nächsten Kategorie kommen und dann hast im Grunde einen Ergänzungsspieler dahinter.
Meistens Nachwuchsspieler.
Kommen sie aus der eigenen Akademie oder wo auch immer her. Ja. Und dann hast du plötzlich über 40 Spieler plus dann die bekannte Chelsea Loan Army, wo dann auch nochmal 15, 20 Spieler hochbezahlte, hochtalentierte Spieler um und um laufen. Und das war einfach irre. Und ich glaube, würde man nur auf die Pochettino-Saison schauen, 23, 24, würde man sagen, okay, Platz 6, ja, mit Spieler haben schon richtig gute. Ja, aber gerade wenn man sich die Vorsaison anschaut, das ist, ja, man hat versucht, Graham Potter, man hat geglaubt, dass man jetzt den einen genialen Move macht, weil es halt bei Brighton sehr, sehr gut funktioniert hat, wobei man auch jetzt schon sieht, Brighton ist halt mehr als nur ein Trainer gewesen, weil das System einfach nahtlos funktioniert hat. Das hat danach funktioniert mit Roberto De Zerbi, das hat danach funktioniert, jetzt mit dem Fabian Hürzeler, dessen größter Erfolg war, St. Pauli, was cool war, in die Bundesliga zu führen, aber auch mit dem funktioniert, weil Brighton halt einfach ein extrem gut geführter Verein ist. Haben wir auch schon mal eine Episode gehabt.
Unbedingt
auch. Aber ich glaube, die Leistung von Pochettino war ganz einfach, den Verein zu stabilisieren und versuchen, langsam einen Kern zu bilden.
Genau.
Aus diesen über 40 Spielern. Aber von den Erzählungen her muss es katastrophal gewesen sein, mitunter. Weil du halt einfach, ja, wie du sagst, über 40 Spieler in einem Kader gehabt.
Und das hat halt dann nicht aufgehört, weil der Pochettino ist dann ja auch abgeschossen worden. Völlig zu Unrecht, meiner Meinung nach. Also der Weg hat eigentlich super passt. Und okay, trainermäßig hat es jetzt dann mit dem Maresca, auf den werden wir dann später noch zu sprechen kommen, richtig verbessert, normal verbessert vielleicht. Oder vielleicht sind das jetzt die Früchte von Pochettino, schwer zum sagen. Es läuft jedenfalls richtig gut unter Maresca. Aber auf der Spielerseite ist ja nach wie vor absoluter Wildwuchs passiert. Ne? Also wir reden da davon, dass ein Fußballverein, um die Amortisierung von Spielerverträgen ein bisschen verträglicher zu machen, teilweise Verträge ausgegeben hat, die eine Laufzeit von 8, 9 Jahren gehabt haben. Du hast, glaube ich, gesagt, vom Cole Palmer, der war ja irgendwie, keine Ahnung.
Cole Palmer ist aktuell, wenn man so will, der Rekordhalter, weil sein Vertrag läuft bis 2033. Der hat jetzt noch einen
gültigen... Der hat voriges Jahr unterschrieben, oder? Das heißt,
2023
also 10 Jahresvertrag.
Genau, aber ich glaube tatsächlich, dass er inzwischen schon Neigen wieder gekriegt hat, weil du kannst halt den Cole Palmer, der Kummern ist, nicht mehr mit dem Cole Palmer vergleichen, der einer der weltbesten Spieler im Moment
ist. Sein Marktwert verzwölffacht hat.
Ja, und der Cole Palmer im Moment ist quasi der Rekordhalter, weil sein Vertrag läuft bis 2033. Und ich habe mir das angeschaut, sage und schreibe 15 Spieler aus dem aktuellen Chelsea-Kader, 15, haben einen Vertrag bis 2030 oder darüber hinaus. Das heißt, die 15 Spieler haben mindestens einen 6-Jahres-Vertrag.
Ja. Und das
ist, ich meine, klar, was Chelsea, das muss man nur sagen, da sind einfach wahnsinnig viele sehr junge, sehr, sehr gute Fußballspieler. Und im Zweifel so kannst du die verkaufen. Nur das ist sowas von am Stilbruch, in dem wie Fußballvereine geführt werden. Und wenn man sich nur anschaut, in welchen Problemen City jetzt aufgrund von Financial Fairplay ist. Und diese Financial Fairplay-Zeiten, ja, das ist ja ein Durchrechnungszeitraum, der sich immer angeschaut wird. Ich bin immer sehr sicher, dass es in den nächsten Jahren auch noch einiges an Diskussionen rund um Chelsea geben
wird. Naja, die haben das so weit ad absurdum geführt, dass die FIFA mittlerweile die Regeln geändert hat und es gibt dann mittlerweile maximale Vertragsdauer. Ja. Extra wegen Chelsea. Ja, ja. Also die haben das Wort. Und ein paar von diesen tollen Kaderergänzungen, die sich Chelsea da so eingestellt hat, glaube ich, müssen wir unbedingt noch erwähnen. Was mir so in den Gedächtnis blieb, ist, war Pedro Neto mit 60 Millionen.
Ja, 65 Millionen, ja.
Oder
und vielleicht, um nur einen Punkt noch zu erwähnen, weil es mit den Verträgen so absurd ist. Wenn du sagst, okay, du willst der Kaderplanung so aufstellen, dass du sagst, du kannst immer im Zweifelsfall ein paar Spieler gehen lassen, was der auch wenn es kostenlos gehen, aber zumindest was Spieler, was du nicht sicher bist. Bis zum Sommer 2027, also in den nächsten 2,5 Jahren, laufen lediglich 5 Verträge von Chelsea aus. Dazu gehören Jadon Sancho, der ist nämlich nur geliehen von United. Der ist einer von den 5. Dann der 3. und der 4. Tormann. Der eine ist, glaube ich, 34 und der andere ist ein anderer.
Ja, wird so ein Homegrown-Platz sein
wahrscheinlich. Ja. Ben Chilwell, weil der ist komplett im Abstieg, der spielt gar nicht mehr. Mhm. Und Chelsea bietet wirklich relativ viel Spielzeit an, aber das reden wir nachher auch noch, weil die spielen in der Conference League mit einer ganz anderen Mannschaft als mit der ersten Mannschaft, mhm. also in der Premier League. Und dann gibt es noch den Tyrick George, der heuer den Durchbruch geschafft hat als Nachwuchsspieler. Alle anderen Spieler haben einen Vertrag länger als 2027.
Ja.
Was so absurd ist, aber offensichtlich, keine Ahnung, glauben sie, Sie sind gerade sportlich auf dem aufsteigenden Ast. Mhm. Die letzten Wochen waren sie jetzt nicht so gut, aber sportlich auf dem aufsteigenden Ast. Ob das wirtschaftlich, vereinsführungsmäßig auch ein Ast ist, der dick genug ist, dass er nicht durchbricht, bin ich sehr gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Es kommt natürlich immer darauf an, wie sich die Spiele entwickeln. Ein Spieler, den ich da jetzt noch extra auserkoren habe, ist der Mikhailo Mudryk. Mhm. Der ist von einem russischen Verein gekommen, das heißt ja Donetsk, glaube ich.
Ukrainischer Verein,
genau. Ukrainischer Verein, ja.
Da kommt davon, jetzt, wenn du die Russen fragst, sagen sie, ist ein russischer Verein.
Ja. Von Donetsk ist er jedenfalls gekommen für, keine Ahnung, ungefähr 90 Millionen oder so. Ist dann völlig unter den Erwartungen geblieben und seit Dezember jetzt gesperrt wegen einer Dopingsperre. Also absoluter Traum. Davor hat, keine Ahnung, die Vereine wie Southampton haben 25 Millionen für den geboten. Zwar den nicht gekriegt, aber nur, dass man ungefähr sieht, was Chelsea auch so teilweise anpreisen sollen. Und jetzt auf der gegenüberliegenden Seite, um das einmal ein bisschen positiver zu sehen, wir haben jetzt viel natürlich über diese Schnapszahlen, diese Schnapsverträge gesprochen, was natürlich Chelsea so sehr gut macht, und das hast du im Kleinen schon kurz erwähnt, ist, sie kaufen halt nicht komplett irgendwelche Spieler, sondern sie kaufen vor allem junge Spieler und sie bauen halt sehr stark drauf, dass die entweder weiterverkaufen können, um eben das Financial Fair Play ein bisschen zu umgehen, oder halt sie auch wirklich zu Weltklasse-Spielern bei ihnen entwickeln. Und schön langsam funktioniert das nicht so schlecht, weil was man schon sagen muss, die meisten Chelsea-Transfers, oder sehr, sehr viele zumindest, das waren schon Spieler, das waren jetzt nicht irgendwelche Spieler, sondern es waren Spieler, da wollten alle Top-Vereine der Premier League oder halt aus La Liga oder wo auch immer her, die Spieler auch haben. Hinterm Casado war ja nicht nur Chelsea her. Dass die letztlich den Krieg haben, weil sie halt 110 Millionen oder 115 hingekriegt haben, ist was anderes. Oder den Enzo Fernandes, das ist ja nicht jemand gewesen, wo man gedacht hat, boah, den habe ich noch nie gehört, sondern da war schon wirklich die halbe Premier League hinter dem Typen.
Ja, was dich halt geschreckt hat bei Enzo Fernandes war, dass er halt ein Jahr davor 10 Millionen gekostet hat und ihn Benfica gekauft hat und ein Jahr später du ihn für 120 aus Portugal holst. Das war halt das war sehr überraschend.
Ja,
das zweifelst du nicht leid dran, bin ich hundertprozentig bei dir.
Ja.
Dass du 125 hinlegst, war halt eine absurd hohe Zahl.
Das, glaube ich, ist halt wieder dem verrückten Cowboy-Owner Bowley geschuldet, der halt, wenn er meint, er will einen Spieler haben, und ganz oft ist das vor allem Ende 22 noch von ihm ausgegangen, dann war es halt auch wurscht, was der kostet, weil wenn irgendwer 110 Millionen geboten hat, dann hat er 110 Millionen plus 1 Million geboten.
Also ich sage mal, an und für sich, oder ich mache es jetzt ganz blauäugig, Fußball ist ja nicht ganz kompliziert die ganze Zeit.
Das ist schön.
Es ist ja per se kein Geheimnis, dass es eine spannende Strategie sein kann, auf junge High-Potentials zu setzen und die zu Stars zu entwickeln oder weiter zu verkaufen. Das per se ist noch kein Betriebsgeheimnis.
Mhm.
Weil ich glaube, jeder, der schon mal FIFA gespielt hat oder jetzt EAFC oder sonst irgendein Spiel, ja, es ist nichts leichter als ganz junge, super geratete Spieler zu kaufen und die zu guten Spielern entwickeln und du gewinnst alles und verkaufst das daher weiter. Was Chelsea vielleicht jetzt im Moment besser macht, als man es sich erwartet hat, ist, wie sie diese vielen, vielen Young Guns in einen, da kommen wir jetzt eh schon ein bisschen die Überleitung zur aktuellen Saison unter Maresca, in ein System bocken, das dann aber einen gewissen Halt gibt. Weil du siehst schon, wie sehr, du brauchst nur noch Salzburg im Moment schauen, wie sehr du händeringend nach routinierteren Spielern dann wieder suchst, weil du sie brauchst, um deinen ganzen Jungen im Zweifel so entweder in den Arsch zu treten oder sie anzuziehen oder also im Sinn von Gewand anzuziehen, sind sie zu ziehen oder sie, keine Ahnung, zurechtzuweisen, ihnen ein Vorbild zu sein, was auch immer. Aber du brauchst dieses Grundgerüst einer Mannschaft.
Ja.
Und das ist bei all diesen Absurditäten, was Chelsea geleistet hat in den letzten Jahren, macht Maresca halt schon sehr, sehr gut. Weil Maresca ist, wenn du dir das ein bisschen anschaust, und ich bin bei Gott kein Taktikexperte, aber wenn man sich gewisse Taktikexperten anschaut und anhört, was die reden, und das ist dann schon nachvollziehbar, was sie reden, ist Maresca jetzt zumindest zu dem jetzigen Zeitpunkt noch keiner, der irgendwelche absurd arg innovativen Dinge spielt. Mhm. Er spielt einen relativ simplen Fußball, wo er in der Mitte, wie sie halt viele im Moment haben, einfach ihr Boxböden mit einem invertierten Außenverteidiger und so weiter. Aber es ist nichts Kompliziertes, aber ich glaube, das kommt der Mannschaft, tut sehr gut, weil was sie schaffen ist, sie bauen eine richtig eine schöne Achse auf, ja, von ganz hinten nach ganz vorn, und das hat sich bei diesem riesengroßen Kader heraus gebildet, und das ist sicher eine Leistung von Maresca. Aber jetzt reden wir eh schon über ihn ein bisschen.
Ja, und vielleicht noch ein Satz zu den Transfers, was vielleicht dann Chelsea schon noch unterscheidet. Ich mag es jetzt gar nicht zu lang verteidigen, weil ich bin ja selber nicht der allergrößte Fan von dem, was die da machen.
Aber ja, man kann sie trotzdem nüchtern betrachten.
Nur unterscheidet von anderen Vereinen, die auch junge Leute holen. Sie haben halt schon junge Leute geholt, die auch gewisse Erfahrung gehabt haben. Trotzdem, obwohl sie so jung waren, weil egal, wenn du hernimmst, okay, Enzo Fernandes hat bei Benfica gespielt, in Portugal, hat dort schon Praxis gesammelt. Er hat, Caicedo hat schon Premier League Erfahrung gehabt. Jackson ist aus der La Liga gekommen zum Beispiel, mhm, und so. Das heißt, das waren jetzt nicht nur ein 17-jähriges Talent, das eigentlich de facto noch nie mit erwachsenen Männern gespielt hat, sondern das waren alles Leute, die haben schon eine ganze Saison oder mehr in den Füßen gehabt, und das ist dann vielleicht auch das, was der große Unterschied ist zu dem System, wie es bei Salzburg läuft oder so. Ja.
Und was man auch dazu sagen muss bei Chelsea, und das ist ganz wichtig zu betonen, in den letzten 10 Jahren, ziemlich genau 10 Jahren, weil 2014 ist im englischen Nachwuchsfußball das ETPP eingeführt worden. Das ist das Elite Player Development Program irgendwas, wo es einfach darum geht, auch wieder aus der Not eine Tugend gemacht, zu wenig Ende der Nullerjahre, zu wenig Homegrown English Talents und so weiter, deswegen neue Initiativen gesetzt. Chelsea hat in den letzten 10 Jahren die mit Abstand beste Academy in UK drüben gehabt. Mit, mhm, Abstand. Die haben die größten Spieler ausgebracht, unfassbare Kicker rausgebracht. Bin jetzt da sehr, sehr gespannt, weil die zwei wesentlichen Personen, die diese Chelsea Academy aufgebaut haben, nicht mehr bei Chelsea sind seit ein paar wenigen Monaten jetzt. Mhm. Aber da kommt schon ein sehr, sehr viel Junges. Also Chelsea ist nicht einfach nur dieser wild zugekaufte Irrsinn von dem Ami-Eigentümer, sondern da ist einfach ein wahnsinnig starker Verein dahinter gestanden. Mhm. Aber was du brauchst, ist halt dann dementsprechend die Struktur, und was sie halt in den Nullerjahren diese extremen Leithammer gehabt haben in ihrer Mannschaft, das hat einfach dann zwischendurch gefehlt, und das schaffen sie jetzt vielleicht wieder ein bisschen zu etablieren.
Ja, und der das schaffen will, den haben wir jetzt schon ein paar Mal genannt, das ist der Enzo Maresca. Italienischer Trainer, der eigentlich gar nicht so viel Trainerfahrung gehabt hat, bevor, ja, er zu Chelsea gekommen ist. So ein bisschen so ein Dark Horse, wenn man so will. Ja. Also ich glaube nicht, dass den Füll am Zettel gehabt haben, da haben ja die Leute Gott und die Welt in den Hut geworfen, wenn es um den Trainerposten bei Chelsea gegangen ist.
Ich meine, was du dort hast, ist, jeden Co-Trainer von Pep Guardiola umweht halt eine gewisse Aura. Mhm. Plus hat man gesehen, okay, Mikel Arteta war Co-Trainer von Guardiola. Ja. Boah, der ist bei Arsenal richtig gut. Vielleicht findet man einen anderen Co-Trainer von Guardiola. Und Maresca war eben in der vorletzten Saison, was war das, 22, 23, ja, Co-Trainer bei City.
Ja, genau.
Und wenn du ein Jahr lang mit Pep arbeitest, und es war tatsächlich nur ein Jahr, nimmst du sicher viel mit. Macht dir das per se schon zu einem großartigen Trainer?
Vermutlich nicht. Macht das in Pep, glaubst du, so ein Trainer-Incubator?
Ein bisschen, oder? Ich glaube, also ich weiß nicht, ob er sich als Trainer-Incubator bezeichnet, aber es macht dich sicher bis zu einem gewissen Grad stolz, wenn die Leute, die mit dir gearbeitet haben oder für dich gearbeitet haben, dann auch danach zu richtig guten Trainern werden. Mhm. Weil erst einmal sagt dir das, dass vielleicht die Besten zu dir wollen, ja, aber du denen halt auch viel mitgeben kannst auf deren weiteren Weg. Und der Täter ist ja bis zu einem gewissen Grad ja spannend, wenn dann, ja, dein Ex-Kollege.
War das bei Mourinho auch so, dass die Kurs dann so floriert sind?
Ja, umgekehrt. Mourinho war Co-Trainer bei Johann Cruyff.
Ja, okay.
Nein, bei Van Gaal. Ich glaube, Mitte der 90er bei Barca, glaube ich, war er Co-Trainer. Also das ist, bevor der zu Porto gegangen ist und so, okay, weiter. Ja, ja, ja. Aber er war halt Co-Trainer 22, ja, 23, und was er halt natürlich gemacht hat, und das hat ihn dann in England natürlich ein bisschen mehr ins Rampenlicht gespielt. Er hat dann 2023, 24 Leicester wieder zurück in die Premier League geführt. Mhm. In der Championship haben sie den Titel gewonnen. Und das sorgt natürlich in einem Land, wo du sagst, okay, du suchst immer noch, wer sind gerade die besten Trainer, die vielleicht verfügbar wären, führt das natürlich zu einer gewissen Bekanntheit, wenn du das machst. Und das, ja, hat sicher mit einem guten Fußball, den sie gespielt haben, mit einem schönen Fußball, Leicester wieder zurückzuführen. Aber dass er dann gleich Chelsea zupackt, ja, war schon sehr mutig, muss man sagen.
Ja, schon. Ja, und dann ist er in der Saison jetzt 24, 25 richtig gut losgegangen eigentlich, mhm, für Chelsea. Die haben eine sehr angenehme Auslosung gehabt, muss man sagen.
Mhm,
haben dann Spiele verloren gegen die gegen die offensichtlichen stärkeren Teams, wie ich glaube, gegen Liverpool haben sie verloren. Und
gegen City am Saisonbeginn.
Genau, dann X gespielt gegen Arsenal, was auch so erwartbar war. Und eigentlich dann relativ schnell Platz 2, Platz 3 fest inne gehabt, muss man sagen.
Ja, sie haben vor allem gegen die gewonnen, die in den letzten Jahren, also mittlerweile wirkt das Konzept der Big Six ja schon ziemlich aus der Zeit gefallen.
Grüße an Nottingham Forest.
Grüße an Tottenham, Grüße an United und so weiter.
Aber eben umgekehrt.
Aber umgekehrt natürlich an
Forest und Newcastle.
Ja, genau so ist es.
Oder unser Pick für den nächsten Top 6 war ja West Ham.
War West Ham, die auch herumkämpfen. Also, aber du musst schon sagen, da hat sich schon sehr, sehr viel getan. Du hast Brighton, die wahnsinnig, sprechen wir immer wieder an. Du hast Aston Villa unter Unai Emery.
Bournemouth
spielt super. Und was halt Chelsea heuer gemacht hat, die haben genau diese Mannschaften haben sie geschlagen. Sie gewinnen gegen Aston Villa, souverän. Sie gewinnen gegen Brighton. Sie gewinnen gegen, ich glaube sogar Newcastle und so weiter. Das heißt, das war schon ein gewisses Statement, das sie gesehen und wo du gesagt hast, okay, das eine ist, wie spielst du gegen Liverpool und gegen City in diesen direkten Begegnungen, aber was machst du vor allem gegen die Liga dahinter? Und das muss ich sagen, das schaut schon gut aus. Und ich glaube halt wirklich, wenn du dir die Einschaltstatistiken anschaust, jede Mannschaft, das weißt, einfach braucht eine gewisse Achse im Spiel, die das Spiel zirkt, die für Stabilität sorgt, die für Sicherheit sorgt und die haben es halt einfach. Du hast über einen Robert Sanchez hinten im Tor, ja, gibt es vielleicht sicher noch bessere auf der Welt, aber
es gibt sogar im Chelsea-Kader bessere,
wenn es mich fragst. Er spielt grundsätzlich, dann hast du davor gerade den Levi Colville und vor allem das Mittelfeld, weil die habe ich mir die Zahlen auch angeschaut und rausgeholt. Jetzt hat Chelsea 20 Partien bis jetzt gespielt in der Premier League. Moises Caicedo und Cole Palmer haben quasi alle 20 Spiele durchgespielt und Enzo Fernandes hat 19 Mal gestartet. Mhm. Das heißt, dieses Dreier-Mittelfeld, also sie spielen so oft einmal, sie starten mit einem 4-4-2 und so weiter, aber gerade dieses Dreier-Mittelfeld, die zwei Sechser, Caicedo, Fernandes, Palmer, die sind ein kompletter Stamm und selbst Nicolas Jackson vorn drinnen ist eigentlich, wenn du es gesetzt, trifft relativ gut, hat 9 Tore. Und das erlaubt dir, dass du dann drumherum ein bisschen experimentierst. Sie haben sie ihre vier Winger das spielen lassen. Mhm. Das ist der Nkunku, das ist der Noni Madueke, das ist der Pedro Neto, den du schon angesprochen hast. Und was vielleicht ein bisschen überraschend ist, weil er echt recht gut performt, Jadon Sancho.
Ja.
Und die quasi die vier teilen sie die zwei Plätze auf, wenn man so will. Und das System funktioniert. Und da hat der Maresca sicher einen guten Job gemacht, schon von Beginn an auf diesen Stamm zu setzen, weil er offensichtlich das Gefühl gehabt hat, das ist das Richtige.
Und dann hat er sich auch noch was Gutes einfallen lassen für den generellen Haufen, den er an Spieler gehabt hat, weil Chelsea spielt ja aktuell in der Conference League. Und die haben zwar nominell, haben sie schon auch einige der Top, habe ich extra nachgeschaut, einige der Top-Spieler sind schon auch nominiert für den Conference League-Kader. Sie spielen nur nie. Sie sind oftmals nicht einmal dann im Tageskader, sondern sie sind auf der Liste halt, der spielberechtigte Leute, aber keine Ahnung, Cole Palmer hat, glaube ich, noch keine Minute gespielt.
Also diese von mir vorher angesprochene Achse, da hat lediglich der Enzo Fernandes bis jetzt 116 Minuten in der Conference League gespielt. Und wenn du hergehst und dir die Premier League Top 11 der Einsatzminuten anschaust und die Conference League Top 11 der Einsatzminuten bei Chelsea, dann gibt es keine einzige Überschneidung. Das heißt, kein einziger Spieler, der, wenn es um die Spielminuten in der Premier League geht, unter den besten 11 ist, ist unter den besten 11 der Conference League. Die spielen mit einem also nicht ein bisschen rotieren.
Ja, ich weiß schon. Ja.
Die spielen mit einer zweiten Mannschaft und vielleicht ist das quasi, dass sie letztes Jahr nur Sechster waren, hat ihnen vielleicht heuer einen riesigen Vorteil verschafft. Weil du halt quasi eine zweite Mannschaft und sie haben 6 Spiele, 6 Siege unter internationalen Wettbewerbsbedingungen spielen lassen kannst. Erst einmal kannst du deinem großen Kader Spielzeit geben, aber halt gleichzeitig halt auch im Zweifelsfall, wenn irgendeiner vorn aus der Premier League Mannschaft, wenn es du bist, ausscheidet, weil er verletzt ist oder was auch immer, hast du sehr wahrscheinlich jemanden, der gerade gut mitziehen kann aus der Conference League Mannschaft.
Dazu habe ich eine Frage an dich. Also grundsätzlich wissen wir ja, dass so internationale Bewerbe, die nicht die Champions League sind, auf der Insel nicht allzu viel wert sind. Jetzt war das bei der Europa League schon extrem, bei der Conference League, da weiß ich gar nicht, ob überhaupt wer zuschaut auf der Insel. Ja, dann spielen die oft halt auch wirklich gegen irgendwelche Mannschaften, die man dort vielleicht gar nicht kennt und so weit so klar. Kann das, glaubst du?
Gegen Rapid oder so.
Ja, oder keine Ahnung, gegen
LASK.
Wen haben sie
das gespielt? Spielt gegen Europa League, weil ich weiß nicht.
Nein, spielt gegen Champions League. Glaubst du, ist das so ein bisschen was noch andere Mannschaften adaptieren werden, dass man vielleicht den Kader doch ein bisschen größer haltet?
Ich glaube,
wenn man so schaut, viele Vereine aktuell straucheln ja extrem damit, dass der Kader nicht dicht ist. Ne?
Ja.
City hat das Problem, Arsenal hat das Problem ein bisschen. Die Kader sind zu klein vielleicht, oder?
Ja, das glaube ich schon. Nur glaube ich, dass das schon ein extremes Beispiel ist, weil es ein Zufall ist. Weil du gehst nicht her und baust einen riesengroßen Kader auf und hoffst dann, in der Conference League zu kommen, wo du sie spielen lässt, sondern du willst die Champions League spielen. Und was man sieht, ist, in der Champions League würden sie nie so agieren. Ja. Also ich glaube, die haben ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht oder anders. Der Misserfolg des letzten Jahres, dass du sechsmal bist, das haben sie genutzt und am Schopf gepackt, glaube ich.
Ich formuliere die Frage ein bisschen anders. Nehmen wir mal lassen wir die Bewerber mal ein bisschen außen vor, weil es gab dann ja noch zwei Cups auf der Insel. Ne? Der 45-Mann-Kader bei Chelsea ist passiert, aufgrund von sehr vielen dummen Entscheidungen. Glaubst du, dass das trotzdem dazu führen könnte, dass das, was dort passiert ist, bewusst kopiert wird? Nicht 1:1 und sicher nicht mit 45, aber vielleicht mit, wir haben vorher geredet, Kadergröße optimale ist irgendwo so bei 25 maximal. Vielleicht ist sie irgendwann bei 35 und du hast dann keine Ahnung, League-Cup-Spieler, FA-Cup-Spieler, so ein bisschen?
Ich glaube, ja.
Gerade bei den großen Vereinen.
Ich frage mich halt, es gibt sicher ein natürliches Maß, was ist eine gute Kadergröße, damit du gut arbeiten kannst mit sie. Das heißt, ich glaube, es ist nicht so einfach möglich, es ist kein Problem, einen 35-Mann-Kader aufzustellen, indem du extrem viel zusätzliche Ergänzungsspieler rein hast.
Ja.
Aber wirklich zu sagen, ich möchte so breit aufgestellt werden mit so qualitativ guten Spielern, die vielleicht eigentlich an der ersten Elf spielen könnten, der ist, glaube ich, wird in der Mannschaftsführung schwierig.
Ja. Ja.
Dass sie hergehen und sagen, okay, gewisse Bewerber sind exklusiv nur mehr für die Academy.
Ja, aber du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass der Maresca bei seinen Trainings 40 oder mehr Spieler hat. Ne? Der wird ja, obwohl er diese zwei Kader hat, der wird ja nicht selber führen, beide Kader. Der wird garantiert irgendeinen Assistenten haben, der den zweiten Kader plant und führt.
Genau, aber das...
Die trainieren nicht zusammen,
ob du niemals. Dann, also ich frage mich, ob du aus Vereinssicht das so spielen müsst, ob du aus Spielersicht sagst, okay, ich habe kein Problem damit, quasi in der B-Mannschaft von Chelsea zu spielen. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das halt wirklich dann für die Jungen. Aber
ja, Chelsea ist immerhin nur Chelsea, ne? Das ist was anderes als wie Southampton.
Ja, aber wenn deine Aussicht ist, dass du sagst, du spielst nur Carabao Cup und Conference League, weiß ich nicht.
Und vielleicht halt, wenn du das nicht in der Champions League schaffst, einem anderen internationalen Wert.
Also,
schwer zu sagen.
Naja, also ich glaube, was man schon sieht, ist, ich glaube, es wäre schon passiert, wenn das der große Trend wäre.
Ja, man Chelsea sagt, die Saison ist erst richtig gefahren.
Genau, aber ich glaube, es wäre trotzdem schon. Die anderen, also du kannst mir nicht erzählen, dass die anderen das nicht am Radar haben irgendwie. Ich glaube, für das wettern sie zu sehr gegen die Spielansetzungen.
Mhm.
Also ich glaube, sie sehen jetzt weniger als, hey, das ist jetzt, es gibt immer mehr Spiele, jetzt brauchen wir eine zweite Mannschaft oder was auch immer, sondern sie sehen einfach, dass es, glaube ich, es macht viel mit einer Fußballmannschaft, wenn du ein komplett paralleles System einführst. Ich glaube, das ist nicht cool für einen Club.
Mhm.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, mag sein. Ja, und sonst, was sind so wesentliche Faktoren, warum es bei Chelsea gerade so gut läuft? Ein großer Spieler, den wir da ausgepickt haben, ist natürlich der Cole Palmer. Ne?
Als Cole Palmer, ja.
Brauchen wir eigentlich gar nicht viel. Der hat mit dem Marktwert von, keine Ahnung, irgendwas niedriger zweistelliger Bereich, so 12, 13, 14, 15 Millionen daherkommen und jetzt hat er
130, ja.
130.
Nein, es ist Wahnsinn, was der Mann abliefert.
Haben da alle anderen ein bisschen geschlafen?
Ja, die anderen, weiß nicht, ob die anderen geschlafen haben. Die Frage ist, was ist bei City? Ich meine, er hat doch 45 Spiele gehabt, glaube ich, für City in der ersten Mannschaft.
Ja.
Hat, glaube ich, 6 Tore erzielt damals. Wenn man sich seine Statistiken angeschaut hat in der U23 von City und 19, da hat er schon auch sehr vieles zerschossen. Ja, man muss da sagen, es hat auch Chelsea und Kevin De Bruyne weggeschickt. Weißt du, vielleicht haben sie sich dadurch ausgeglichen, dass Chelsea und Kevin De Bruyne an City, oder er ist nicht direkt von Chelsea zu City gegangen, aber du musst auch sagen, er ist auch irgendwann bei City gelandet und hat, wenn man so will, war er vielleicht, also da habe ich vor kurzem mal eine spannende Diskussion gesehen, also quasi, wer hat die Nullerjahre am meisten geprägt in der Premier League und wer hat die Zehnerjahre am meisten geprägt? Da haben relativ viel gesagt, in den Nullerjahren war es Thierry Henry, hätte ich auch so gesehen, zusammen mit Wayne Rooney, aber vor allem Thierry Henry. Und die 10er Jahre ganz stark Kevin De Bruyne, der die geprägt hat. umgekehrt muss ich sagen, vielleicht ist jetzt das der Gegendeal, dass Chelsea relativ günstig an, wobei günstig, ich habe mich damals ja auch gefragt, was ist denn überhaupt los, die zahlen 47 Millionen Euro oder 48 Millionen Euro für einen Cole Palmer.
War ja doch deutlich
vom Markt hat, ja. Fast das Dreifache vom Markt wird. Nur auf der anderen Seite muss ich sagen, er hat halt, er hat halt in seinen bis jetzt 53 Spielen, Premier League Spielen für Chelsea 52 Scorerpunkte gesammelt. Und wie er es macht, ist schon sehr, sehr beeindruckend, muss man sagen.
Ja, auf jeden Fall. Absolut cooler Typ zum Zuschauen und ewig schaut das. Für mich aus meiner Sicht dazu, dass er zum Beispiel nicht passen will, glaube ich, das wäre da gut reinpasst, ja.
Ich glaube, dass der richtig gut reinpassen würde, aber Chelsea hat jetzt schon eine große Strahlkraft, dann auch noch immer für viele andere. Ja. Aber und diese Dinge lassen dann schon mit zwei Jahren Distanz nochmal anders auf gewisse Entscheidungen blicken. Klar, muss ich sagen, Fußball ist immer ein Hochrisikospiel, wenn es darum geht, Spieler zu kaufen, weil du weißt nicht, ob der funktioniert. Und vielleicht kannst du sagen, okay, Cole Palmer funktioniert gar nicht und du denkst, Alter, ich habe 47 Millionen Euro für
genau, den Typen. Genau, es ist genauso gut wie beim Eden Hazard bei Real sein.
Genau, oder keine Ahnung.
Oder beim Bale bei Real. Ja,
oder Moises Caicedo und Enzo Fernandes haben echt nicht gut ausgeschaut. Ja, nach dem Wechsel. Und jetzt schaust du die beiden an, wie sie spielen und sagst, okay, vielleicht waren diese 237 Millionen alles zusammen, was gezahlt haben für die zwei Spieler, vielleicht doch sehr gut investiert.
Vor allem in zwei Spieler, die nächsten 10 Jahre als Mittelfeld
bilden können. Ja, sicher. Also ich glaube nicht, dass ich traue auf den ersten Blick, ohne ihn jetzt dazu kennen, Todd Bowley nicht das zu, dieses Fußballverständnis, dass er gewusst hat, dass der Cole Palmer so aufgeben wird. Vielleicht, das so sind halt die Amis ein bisschen, die quasi, wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht, aber machen müssen wir es. Ja. So quasi.
Und das Geld müssen wir mal ausgeben. Ein bisschen glaube ich eben noch trotzdem dran, dass da schon ein gewisses System dabei war, was sie so gekauft haben, weil es war jetzt nicht alles nur random.
Nein, absolut, absolut. Ja. Und was du ja zum Beispiel gesehen hast, es muss ja eine Vorstellung von Fußball geben, weil Enzo Maresca kennt ja auch nicht so einen verhältnismäßig guten Job machen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Die letzten 4 Wochen waren nicht gut. Mhm. Bis Mitte Dezember haben sie richtig guten Fußball geliefert. Und die letzten 4 Spiele jetzt sind sie jetzt da ohne Sieg da gestanden, aber ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Ja, ich meine, der Maresca hat ja schon ein paar Mal gesagt, wir sind noch nicht so weit. Also er versucht eh die Erwartung
zu halten. Aber ja. Sie selber haben natürlich gewisse Erwartungshaltungen geschaffen. Aber was du sagen musst, Maresca hat halt, ich meine, das ist ja auch wieder der Vorteil von einem Kader über 40 Spieler. Da ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass was Gescheites dabei ist, oder auch gut.
Ja.
Hoch.
Hoch, ja.
Und der Kader ist schon auch, also Maresca versucht jetzt keinen Fußball zu spielen, der mit dem Kader gar nicht spielbar ist.
Ja, das stimmt, ja.
Also das muss man auch sagen, weißt du, das kommt dort halt schon sehr entgegen, wenn du halt das System spielen willst, das er spielt, dass du halt dann diese Flügel hast oder dass du halt, keine Ahnung, dass du halt die Mittelfeldspieler hast, das funktioniert schon gut.
Stichwort Kader vielleicht noch ganz zum Abschluss. Dieser 1B-Kader in der Conference League ist ja auch nicht wirklich schlecht, sondern die haben in 6 Spielen 6-mal gewonnen. Mhm. Und die Gegner waren halt so Astana aus Kasachstan und Heidenheim aus Deutschland, wie auch immer das passiert ist.
Shamrock Rovers.
Ja, also.
Der irische Rekordmeister.
Ja, aus Dublin, wie ich gelernt habe. Ja. War ja in Irland.
Letztes Jahr. Ich glaube, Fußball interessiert nicht mehr in Irland irgendwann, glaube ich.
Nein, wirklich nicht. Ja, also das schon nicht ganz umsonst. Dann müssen wir noch eine Sache so betrachten, die über dem Verein so ein bisschen schwebt, ja, nämlich das Konsortium.
Ja,
bitte. Du hast sie genannt, wie heißt das Konsortium?
Blue Co,
genau, die bestehen aus dem Todd Bowley plus noch ein paar andere Vögel plus der Clear Lake Investment Company. Und diese Clear Lake Investment Company, die habe ich mir ein bisschen angeschaut, weil das war dann auch sehr spannend. Mhm. Weißt du, wer in diese groß investiert hat? Der PIF, P-I-F, ja. Public Investment Fund von
Saudi-Arabien.
Richtig.
Ja.
Weißt du, was da noch passiert ist? Der PIF hat auch investiert in die 4 größten, das ist ja so geil, ist in die 4 größten Vereine in Saudi-Arabien.
Nein, korrekterweise, er hat nicht investiert, sie kehren jetzt also den PIF.
Kehren
ja
eigentlich.
Ja, genau. Ja. Die haben jetzt einfach, es wurde beschlossen, die 4 großen Vereine gehören jetzt zu dem Public Investment Fund. Also das ist nicht einfach, dass die ja als Sponsoren eingestiegen sind.
So, und jetzt, weil die ja alle super smart sind und alle wissen, dass Financial Fair Play real ist, looking at you City, ja, haben die was Cleveres gemacht, vermeintlich Cleveres. Es gab den ein oder anderen Transfer von Chelsea nach Saudi-Arabien zu diesen 4 Vereinen. Mhm. Und Chelsea steht aktuell unter dem Verdacht, dass sie so ein bisschen das...
Edouard Mendy zum Beispiel.
Ja, oder eben dann Kanté. Also, sie stehen unter dem Vertrag, dass sie so ein bisschen das Financial Fair Play umgehen, weil was ja in Europa nicht geht mit diesem, wie nennen sie das immer? Multi-Club Ownership. Wenn du dort linke Tasche, rechte Tasche spürst, mittlerweile hilft dir das ja nichts mehr für Financial Fair Play. aber so noch mit so einem Public Investment Fonds aus Saudi-Arabien funktioniert das noch richtig gut.
Und wir haben ja die Situation ja in einer unserer letzten, irgendwann schon lange her, über Neapel mal besprochen. Neapel hat ja Riesenprobleme gehabt, weil sie gemeinsam mit einem anderen Verein Spieler zu einem viel zu hohen Preis hin und her tauscht haben. Das war dann, wo dann der Osimhen um 95 Millionen von Lille, glaube ich, gekommen ist.
Und dafür vier Spieler aus
junge Neapel, Spieler um
kein Mensch kennt, 50, hat.
60 Millionen in die andere Richtung gegangen sind. Weil du halt auch dadurch natürlich deine Zahlen fürs Financial Fairplay irgendwie pushen kannst. Mhm. Und ich glaube, da sind es, ja, auch dort wird man dahinter sein. Nur was du da weißt, ist, oder die Frage wird sein, wer hat die besseren Anwälte? Die Reichen oder die, wenn man so über die Behörde, die die Liga organisieren will. Ja. Also da kannst du immer nur hoffen, dass auch die genug gute Anwälte haben.
Ja, und dann haben wir herausgefunden, dass diese Blue Sky,
Blue Co,
sorry, ich vergiss es mal, auch mittlerweile einen Freien in Frankreich
übernommen
hat.
Und das passt ja wunderbar zu unserer letzten Episode, wo wir schon über das Chaos in Frankreich gesprochen haben. Ist es mittlerweile ja auch so, also mittlerweile ist es eh schon seit 2023 der Fall, dass Chelsea oder Blue Co. Ja auch Racing Straßburg übernommen haben. Mhm. Was für mich natürlich ganz klar heißt, gibt es tatsächlich eine Chance, dass Emmanuel Emega, die Nummer 10 von Straßburg, vielleicht demnächst bei Chelsea aufschlag, würde mir extrem taugen, muss ich ganz
ehrlich sagen. Das Kaderspieler Nummer 46.
Mir würde es extrem taugen. Ja. Aber auch Clear Lake bzw. Blue Cow bzw. Todd Bowley, wie es ist natürlich gehört, weil es nicht der Trend ist natürlich jetzt, dass sie ein Multi-Club-System aufzubauen. Und natürlich bauen auch sie daran. Ich habe jetzt vor kurzem gelesen, ich glaube, es gibt mittlerweile in Europa, ich glaube, die zahlen wir für Europa oder weltweit, 335 Multi-Club-Systeme. Mit mehr
Fußball
als im Fußball. Im Fußball 305. Das sind ja voll viel kleine. Du brauchst ja nur Austria Klagenfurt, die sind in so einem Multi-Club-System drin.
Ja, ja. Mit Split oder so irgendwas.
Mit Heidelberg Split, mit Victoria Berlin und so weiter.
Genau,
ja. Also das sind dann ja voll viel. Und ich glaube, es sind mittlerweile 335 Multi-Club-Systeme mit mehr als 13.000 Spielern drinnen. Ist so ungefähr waren die Zahlen, die ich vor kurzem gelesen oder gehört habe. Ja, also das ist schon ein bisschen ein Trend und der Trend ist halt tatsächlich, und wir haben es ja vor kurzem erst in unserer Frankreich-Episode besprochen, was halt gewisse Entwicklungen halt mit Traditionsvereinen machen können, wo dann halt die Bordeaux dieser Welt auf einmal untergehen und so weiter. Übrigens, auch Oliver Kahn würde jetzt ein Bordeaux kaufen, habe ich gehört.
Okay, das brauchen wir vielleicht mal eigene
das Folge für den Titanen, um das zu verarbeiten. Nein, aber also bei Chelsea passiert sehr viel.
Ja.
Rund um Chelsea passiert sehr viel und wir werden sicher da aufmerksam dranbleiben, schätze ich mal.
Was jetzt, wie immer zum Schluss, lieber Stefan, was passiert mit Chelsea am Ende der Meisterschaft? Champions League Platz?
Ich glaube, diese reichen Leute, diese reichen CEOs, die dann glauben, sie können alles bestimmen, sind halt, wir sehen es auf weltpolitischer Ebene, sehr dazu hingerissen, irgendwelche schnellen Aktionen zu tätigen. Oder die Frage ist, wie sehr hat Todd Bowley die Einflüsterer, die ihm sagen, okay, setzt kontinuierlich auf den Weg. Sie haben jetzt mal einen Weg eingeschlagen, der vielversprechend ist.
Ja, es kann auch sein, dass der Todd Bowley aussteigt. Es gibt gerade große
Diskussionen. Ja, dazu. Und was du auch sagen musst, ist, die Premier League, nur weil Chelsea einen guten Job macht, heißt das nicht, dass du automatisch erfolgreich in der Premier League bist. Weil, um wieder zurückzukommen, die Brightons dieser Welt machen einen richtig guten Job, die Bournemouths dieser Welt machen einen guten Job. Plötzlich ist Nottingham Forest auf Platz 3,
ja,
weil die einen unfassbar guten
selbst,
Job machen.
Selbst Palace mit dem Glasner, der hat nicht so super gestartet, aber die letzten 7 Spiele nicht verloren.
Also,
ja, also.
Es reicht nicht einfach nur, einen okayen, guten Job zu machen mit viel Geld.
Ja.
Die Zeiten sind in der Premier League vorbei. Und da sind wir wieder bei einem Meta-Blick auf eine Liga drauf. Das haben wir letztens auch kurz besprochen. Es ist halt Gift für eine Liga, wenn du in einer Liga nur einzelne, A2 hast, die so agieren mit so viel Kohle. Die Premier League ist sogar schon einen Schritt weiter. Du bist ja eher schon in einer amerikanischen NBA-Logik drinnen. Da sind alle mit voll viel Kohle unterwegs. Deswegen tut sich ja jeder, dass der Championship aufsteigt in die Premier League, so unfassbar schwer da mitzuhalten mit dieser Finanzkraft da oben. Aber du kannst halt auch dann zu einer Wettbewerbsfähigkeit kommen, oder wenn es halt alle viel Kohle haben. Mhm. Das ist halt in der Premier League mittlerweile der Fall. Einen guten Job muss trotzdem machen. Das reicht halt nicht,
nur Kohle zu haben. Ein schönes Schlusswort, Stefan. Wie gesagt, wir gehen jetzt italienischen Cup in Saudi-Arabien schauen. Für euch da draußen, vielen Dank wie immer fürs Zuhören und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfreiheit, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao.
Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.